Ich bin stolz darauf, dass ich nie ein hinterfotziges Arschloch geworden bin. Davon gibt es viele in L.A. Da bin ich stolz drauf, dass ich irgendwie die Integrität bewahrt habe. Zum Beispiel diese Konzerte mit Adele waren total schwierig, weil, also das heißt schwierig, also es war nervig, weil, also es waren ursprünglich 8 und dann wurden 10 Konzerte draus, ausverkaufte Konzerte im Staples Center, das sind jeden Abend irgendwie 18.000 bis 20.000 Leute oder so. Und uns wurde gesagt, dass wir, wenn wir ihr auf dem Gang begegnen, dass wir sie nicht ansprechen dürfen. Also warum? Man darf, also gar nicht. Das heißt so, warum? Man darf nicht irgendwie so nicken und Hallo sagen oder sowas?
Ihr arbeitet
so, nein,
zusammen.
Ihr dürft keinen Kontakt aufnehmen mit Adele.
Glaubst du an Schicksal, Zufall, Glück?
Glück, ja. Ich glaube, man braucht viel Glück, dass man zur rechten Zeit am rechten Ort ist. Ich glaube, man braucht auch Vorbereitung, dass man dass es dann auch der richtige Moment ist. Also es hat meistens, also habe ich den Eindruck, dass die Dirigenten eher so einen Kindergärtner-Effekt haben. Es muss halt irgendjemand da vorne stehen, der sagt, was jetzt passiert.
Wir sind on air in 3, 2, 1.
Herzlich willkommen bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Mein Name ist Andy Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Visionären aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik. Willkommen bei einer neuen Folge hier beim Blasmusik-Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt oder vielleicht seid ihr auch neu hier. Dann möchte ich euch erst recht herzlich willkommen heißen. Schön, dass ihr hierher gefunden habt und vielleicht ein Teil der Blasmusik-Community jetzt werdet. Gleich zu Beginn eine kleine Bitte an euch, wenn ihr mir helfen wollt und mir einen großen Gefallen tun wollt, dann klickt doch jetzt schon auf den Abonnieren-Button, denn relativ viele von euch haben immer noch nicht, obwohl sie den Podcast hören, auf Abonnieren geklickt. Und je mehr von euch den Podcast abonnieren, desto größer wird die Reichweite und desto größer wird auch die Sichtbarkeit. Und wir wünschen uns ja alle in der Blasmusik, dass wir mehr gesehen werden und dass wir auch in der Gesellschaft mehr gesehen werden. Also helft mir, diesen Podcast noch etwas größer zu machen und klickt jetzt auf Abonnieren. Bevor ich zu meiner heutigen Gästin komme, wie immer der Supporter dieser Folge und das ist Buffet Grandport bzw. der Clarimate. Der Clarimate ist ein Gerät, das hilft mit der Klarinette nicht nur lautlos zu üben, nein, man kann aus der Klarinette ein Digitalblasinstrument machen und somit Songs produzieren. Wie geht das? Das ist ganz einfach. Das Gerät verwendet hochpräzise Sensoren und eine patentierte Notenerkennungstechnologie, um Blatt, Atem und Fingersatz in digitale Signale zu übersetzen. So könnt ihr natürlich mit einem Audio-Interface nicht nur lautlos üben, sondern auch digital Sounds herstellen und somit eigene Songs, vielleicht eine Polka, vielleicht ein Popsong oder ganze Sinfonien ganz allein mit dem Clarinate aufnehmen. Das Ganze ist kompatibel mit iOS-Geräten, Android-Geräten, Windows- und Mac-Computern. Außerdem, ganz wichtig, für alle B- und A-Klarinetten mit Böhm-System. Eine Version für deutsche Klarinette ist aber derzeit schon in Entwicklung. Also, wer mal mehr mit seiner Klarinette ausprobieren möchte, der sollte sich auf jeden Fall mal den Clarimate anschauen. Meine heutige Gästin kam öfters schon als Vorschlag von Hörern. Und wie das mit solchen Vorschlägen sind, ich schreibe mir das dann auf und dann braucht das manchmal ein bisschen und jetzt ist es endlich soweit. Ich habe ihr geschrieben und sie ist eine sehr vielbeschäftigte Person. Es ist Juliane Gralle. Sie ist Bassposaunistin und wohnt aber nicht in Deutschland, sondern in Kopenhagen und pendelt aber zwischen Amerika und Deutschland und Kopenhagen hin und her. Wir hatten das Glück, dass wir einen Termin gefunden haben, wo sie auch in Frankfurt war, sodass wir uns tatsächlich persönlich treffen konnten. Julianes Betätigungsfeld liegt zwischen dem Einspielen von Filmmusik in Hollywood bis hin zu Fernsehproduktionen auch hier in Deutschland oder auch mit Pop-Acts auf Tour zu sein. Und deshalb wollte ich von ihr erstmal natürlich wissen, wie fasst man in L.A. Fuß? Wie laufen Recording-Sessions in dieser Filmszene ab? Wie ist natürlich auch die Star-Szene, denn sie hat schon auch mit den ganz, ganz Großen in Amerika zusammengearbeitet. Wir sprechen aber auch über das Posaunenspielen, über Schicksal und Glück und Integrität und noch vieles, vieles mehr. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit Juliane Gralle hier im Blasmusik-Podcast. Meine heutige Gästin hat in den Niederlanden Jazz-Bass-Posaune studiert und wagte anschließend den Sprung in die Staaten nach L.A. Dort hat sie sich zu einer der gefragtesten Musikerinnen etabliert und spielt nicht nur Filmmusiken wie zum Beispiel Spider-Man, No Way Home oder Free Guy ein, sondern arbeitete schon unter anderem mit Künstlern wie Quincy Jones, Lady Gaga, Adele, John Legend und eine Menge anderer. Im deutschen Fernsehen konnte man sie unter anderem in der Showband zur Sendung Wer stiehlt mir die Show sehen. Neben Posaune, Bassposaune, Tuba, Euphonium schreibt und arrangiert sie selbst. Ich freue mich, dass wir uns sogar persönlich treffen können und sage herzlich willkommen, Juliane Gralle.
Hallo, danke für die schöne Einleitung, das ist schön kompakt.
Hat alles gestimmt?
Ja, klingt gut. Ja.
Okay, wir fangen gleich an mit meiner Standardfrage. Hm. Welches Musikstück hast du dir als letztes bewusst angehört?
Das kommt drauf an, also wirklich bewusst war es... Ich habe mir gerade ganz viel Porgy und Bess angehört, weil ich das dann jetzt gerade spiele mit, in Frankfurt mit dem Meier. Und deswegen habe ich mir das viel angehört. Es ist aber auch einfach tolle Musik und sehr hörenswert. Also ich denke mir, ich sollte mir das eh öfter anhören, die ganzen Gil Evans-Sachen. Aber außerdem war gerade auf dem Weg hierher, hat mich ein Motorrad abgeschnitten und das hat total laut Pump It Up gespielt. Das heißt, ich habe das auch sehr bewusst wahrgenommen.
Okay.
Es ist also, mir jetzt immer noch im Ohr, deswegen denke ich, okay.
Okay.
Und vielleicht nicht wichtiger als Paul und Bess, aber naja. Ja,
gleichbedeutend in der Musikgeschichte.
Genau, ganz genau.
Ungefähr. Genau, du sagst, wir sehen uns hier gerade in Frankfurt und du spielst jetzt mit der HR Big Band ein Projekt.
Genau. Die haben, die machen diese Woche Paul und Bess, das Gil Evans, Miles Davis Programm. Und weil das den Rahmen einer normalen Big Band ja etwas sprengt, haben sie noch ein paar Leute dazu gefragt, unter anderem Tuba und ein paar Waldhörner.
Mhm.
Okay. Genau, heute hatten wir die erste Probe.
Okay.
Das war sehr nett.
Also in der Begrüßung kommt ja raus, dass du zwischen Deutschland und Amerika pendelst. Wo wohnst du?
Ich wohne in Kopenhagen. also genau, ja, ich bin letztes Jahr... Also theoretisch pendle ich dann auch mit Deutschland, ist das da mit drin in dem Pendeln. Aber meine Basis ist seit letztem Jahr jetzt Kopenhagen.
Mhm.
Und ich würde sagen, dass ich da ungefähr 50% der Zeit bin und den Rest der Zeit bin ich woanders. Oft in den USA, aber auch sonst zum Beispiel in Deutschland oder Holland oder irgendwo anders.
Okay, aber warum Kopenhagen?
Weil mein Freund da wohnt.
Ah, okay.
Ich habe mich immer lustig gemacht über Leute, die ihre Wohnorte nach ihren Partnern ausgesucht haben, aber irgendwann hat es mich dann doch erwischt und jetzt konnte ich mich nicht mehr streben und 9 Stunden Zeitunterschied war einfach auf die Dauer zu viel. Okay. Und es war sehr viel einfacher für mich, nach Europa zu kommen und hier Sachen zu machen, als für ihn, sich mit dem ganzen Immigrationszeug in den USA auseinandersetzen zu müssen.
Okay. Das heißt aber, du hast vorher in den USA gewohnt?
Genau, ich habe 10,5 Jahre in L.A. gewohnt.
Okay. Wie war dein Sommer? Wir sehen uns ja jetzt so im September.
War schön. War schön. Ich war viel unterwegs. Habe auch so ein Jazzcamp im Sommer unterrichtet. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht in Dänemark. Und dann waren wir im Urlaub in Deutschland, in Ostdeutschland.
Okay.
Da gibt es auch schöne Ecken.
Soll es geben, ja.
Wir waren in Dresden, das war wunderschön. Entspannt. Und jetzt bin ich wieder, also ich war letzte Woche in L.A., bin jetzt hier in Deutschland und komme in einer guten Woche oder so wieder nach Deutschland.
Ja, wie machst du das mit dem Jetlag?
Man gewöhnt sich dran. Also man gewöhnt sich dran, einfach immer irgendwie müde und geschafft zu sein. Und also ich finde es schon hart, aber man gewöhnt sich tatsächlich dran, wie man am besten damit umgeht oder wie man sich am besten auf dem Flug verhält und sowas alles. Also man findet so ein bisschen seine Routine damit. Aber ich finde es auch überhaupt nicht gut, dass ich so viel fliege. Aber so ist das jetzt gerade einfach
aus,
mal.
Aus umwelttechnischen Gründen.
Ja, genau.
Okay.
Ja.
Ich würde gerne so ein bisschen biografisch anfangen. Mhm.
Wie kam Musik in dein Leben?
Meine Eltern haben sich in den Kopf gesetzt, dass alle ihre Kinder alle mindestens ein Musikinstrument lernen sollen. Das heißt, ich habe 3 ältere Geschwister und wir haben einfach alle ein Instrument gelernt, durften wir uns aussuchen. Und ich glaube, dass wahrscheinlich haben wir alle mit 5 oder 6 mit Blockflöte angefangen oder sowas, aber richtiger Unterricht. Und dann sind die meisten, also ich glaube, wir sind alle, haben wir dann noch auf irgendwas anderes gewechselt oder so. Weil irgendwann hat man ja in der Schule Blockflöte und dann ist es nicht mehr so cool.
Da bin ich drum rumgekommen.
Ja. Ah, echt?
Ich habe mich geweigert, weil mein Bruder hatte gespielt. Ich
keine Herpesflöten für dich, wenn man die Flöte in der Schule
hat. Nee, mein Bruder hat gespielt, ich fand es fürchterlich und ich habe gesagt, ich mache das nicht. Obwohl damals die Grundschullehrerin schon mit seinem Eintritt eine Blockflöte für mich mitbestellt hat, weil sie wusste, ich komme ja dann in 4 Jahren.
Aber in der Grundschule ist aber auch früh. Bei uns ging das, ich glaube, klassenmäßig, schulmäßig war das erst im Gymnasium.
Mit Blockflöte?
Ja, also dass man halt so im Musikunterricht Sachen mitflöten musste.
Nee, das war tatsächlich in der Grundschule, da habe ich mich geweigert, das zu machen. Deswegen, ich hab diese Erfahrung nicht so ganz wie die meisten.
Ich weiß nicht, ob du da viel verpasst hast.
Ich glaube es auch nicht.
Ich glaube es ehrlich gesagt auch nicht. Nee. Aber danach, also ich habe dann Blockflöte angefangen und dann mit Ich glaube in der 3. oder 4. Klasse Klavier und dann irgendwie in der 5. Bratsche und dann habe ich irgendwann dann halt irgendwas wieder aufgehört und dann habe ich in der 7. Klasse oder so das Tuba angefangen, weil ich mit der Bratsche dann nicht weiter in dem kleinen Nachwuchsorchester sein konnte und dann, ich wollte aber gerne wieder ins Orchester und deshalb brauchte ich ein anderes Instrument. Das war dann aus irgendeinem Grund Tuba, weil das niemand in meiner Familie gespielt hat. Und dann ging es eigentlich damit weiter und dann habe ich mit Tuba in Niedersachsen für das Landesjugendblasorchester und das Landesjugendjazzorchester vorgespielt irgendwann, weil mein Lehrer mir das empfohlen hatte. Mhm. Und das war cool, aber in der Big Band, im Landesjugendjazzorchester Niedersachsen, Wind Machine, da brauchten die eigentlich eine Bassposaune. Und die haben mich aufgenommen, meinten, ja, super Blattspiel und alles cool, aber eigentlich brauchen wir eine Bassposaune. Wenn wir dir eine geben, würdest du die spielen? War die Frage. Und dann habe ich gesagt, klar, warum nicht? Das war total gelogen. Aber ich habe es dann am Ende doch gemacht und habe sie dann lieben gelernt wie eine gute Zwangsehe, die Bassposaune. Aber eigentlich mag ich Tuba immer noch viel lieber. Aber es ist halt, es hat sich einfach dann so entwickelt, dass ich wollte dann gerne Musik studieren und ich habe zu dem Zeitpunkt kein gutes Jazz-Tuba-Studium, keine Optionen dafür gefunden, so richtig. Das wollte irgendwie keiner sich so hinwurschteln. Und für Bassposaune gab es da einfach mehr Optionen und dann habe ich halt irgendwie das gemacht.
Okay, spannend, weil ich habe, als ich gelesen habe, was du so spielst und dass du Bassposaunistin bist, dann habe ich gesehen, sie spielt auch Tuba. Ich dachte, der Weg wäre andersrum. Ich dachte, von der Bassposaune zur Tuba.
Genau, normalerweise ist es andersrum, weil es gibt ja auch viel mehr Leute, die Posaune oder Bassposaune spielen und die müssen dann irgendwann, gibt es dann immer den Moment, wo die irgendwas spielen, wo dann jemand auch Tuba braucht oder die denken sich, da gibt es noch irgendwelche Gigs oder so oder vielleicht mögen sie einfach das Instrument. Und genau, bei mir ich habe aus irgendeinem Grund, ich mag die Tuba einfach so gerne. Es fühlt sich an, als ob ich so, man sitzt so, ich bin wieder Kind, ist zu Hause, ich kann hinter dem Ding sitzen. Und es tut mir halt nur leid, dass ich, weil ich dann irgendwie mein Hauptinstrument halt geändert habe, ich hätte gerne eigentlich die letzten 15 Jahre viel lieber Tuba gespielt und Tuba geübt als Bassposaune. Aber es ist jetzt so. Und jetzt muss ich mir überlegen, ob ich das so gut finde oder nicht.
Wann kam dann die Entscheidung, dass du sagst, okay, ich will das auch beruflich machen, ich will das studieren?
Das hat irgendwann im Landesjugendjazzorchester angefangen, weil da haben dann viele haben darüber nachgedacht. Und es war dann halt immer so im Gespräch, ich hatte das vorher nie in Erwägung gezogen. Aber irgendwie war das dann auf einmal so eine Option. Und dann dachte ich mir, sehr gut, ich spiele jetzt seit einem halben Jahr was. Und dann habe ich nach dem Abi dann einfach gesagt, okay, dann mache ich jetzt nichts, ein Jahr lang nichts anderes als Bassposaune üben und habe das so gemacht und habe dann bei den Hochschulen, die ich gut fand, vorgespielt und die haben alle gesagt, ja, ist cool. Und dann bin ich nach Amsterdam, weil das meine erste Wahl war, wegen des Lehrers da.
Okay. Und du hast ja auch gesagt, du hast beim Landesjugendblasorchester vorgespielt. Mhm. Hast du da auch gespielt dann? Oder nur?
Ja, da habe ich auch gespielt. Das war auch voll krass vom Vorspiel her. Ich musste halt so ein richtiges Tuba-Konzert vorbereiten. So ein Klassiker. Also, okay, sowas habe ich aber noch nie gespielt. Okay, na gut. Ich habe 2 Arbeitsphasen damit gemacht. Und ich fand das von der Atmosphäre nicht ganz so ansprechend wie das Landesjugendjazzorchester. Und habe da dann nicht weitergemacht. Also es war auch immer so ein bisschen zur gleichen Zeit. Man musste sich eigentlich so ein bisschen entscheiden.
Also es war niemand zur Diskussion gestanden, klassische Tuba zu studieren?
Doch, ich bin nach Hannover zur Hochschule, weil das war so die nächste, von dort, wo ich aufgewachsen bin. Ich bin da hin und habe eine Stunde genommen bei dem Tuba-Professor da. Und das war eigentlich auch cool. Zuerst haben wir so ganz viele technische Übungen gemacht, die ich alle nicht kannte, und das war nicht so gut. Und dann haben wir aber einfach irgendwie Musik gespielt, so Duette und sowas alles, nur Bach irgendwie, und dann dachte ich, okay, neu ist ja, okay, du kannst ja schon spielen. Und dann hatte er gesagt, ja, okay, du hast jetzt ein Jahr Zeit, du kannst dich mit einem meiner Studenten darauf vorbereiten, das Repertoire lernen, bla bla bla. Und die Studenten waren halt da und ich fand die alle extrem unsympathisch und dachte so, nee, da habe ich keine Lust drauf. Da will ich nicht, da habe ich auf das hat irgendwie nicht gepasst, so vom Vibe. Und deswegen wollte ich dann ein Jazzstudium finden für die Tuba.
Was hat dich gestört?
Die waren einfach total, ich habe mich da sehr unwillkommen gefühlt. Und die waren so ganz, das war so das Tuba-Studio quasi da. Und während ich dann diese Unterrichtsstunde mit dem Professor genommen habe, haben dann so ein, zwei oder so sind irgendwie gekommen, haben zugehört. Und die waren einfach total weird. Auf so eine unangenehme, ich mag weird in Leuten sehr gerne, aber die waren einfach sehr unangenehm. Und ich konnte mir dann nicht vorstellen, dass ich dann quasi mindestens 4 Jahre Studium mache und die alle so drauf sind, wie diese beiden Typen da waren. Und dann habe ich gesagt, lieber nicht.
Und die Jazzer sind anders drauf?
Ich habe mich da, glaube ich, einfach wohler gefühlt und kannte das dann auch schon und so. Aber ich habe aber auch viel immer Orchester und sowas gespielt und habe mich da eigentlich mit den ganzen Klassikern immer sehr gut verstanden. Mochte das eigentlich auch.
Nur in Hannover.
Das war einfach irgendwie, jetzt an dem Tag waren die Leute vielleicht einfach komisch. Ich weiß auch nicht.
Ja, soll es geben. Also,
ja, soll es geben.
Vielleicht sollte das so sein, dass du deinen Weg so...
Es kann sein. Also, ich habe mich immer so als Hybrid gefühlt. Ich bin das Schlechteste von beiden. Und... Und so versuche ich, mein Leben zu leben.
Aber ich habe das damals im Studium auch so ein bisschen wahrgenommen, dass es auch, also ich fand, da, bei mir ging es dann so langsam los, dass sich das so ein bisschen aufgesplittet hat, man darf auch andere Sachen machen, außer nur Klassik.
Ja.
Aber ich habe das auch noch teilweise so wahrgenommen mit, du bist der Klassiker und du bist der Jazzer.
Ja, ist schon steif teilweise, ja. Ne? Ja. Und man weiß halt nie genau, wie die dann in dem Studiengang wirklich drauf sind. Sind die ein bisschen lockerer oder so? Machen die vielleicht auch was anderes? Aber ich konnte es mir einfach nicht vorstellen.
Lag das vielleicht auch daran, dass du eine Frau bist, die Tuba spielt?
Den Eindruck hatte ich eigentlich nicht. Also ich weiß es natürlich im Nachhinein nicht, aber ich hatte nicht den Eindruck, dass die so, das geht aber nicht, weil, nee. Also das war zumindest nicht der Eindruck, den ich hatte. Weil der Professor, der war dann eigentlich ziemlich cool am Ende. Und ich nehme an, dass seine Schüler da dann auch mitgezogen hätten. Denn
ja.
Also
ja. Okay. Ja. Wie nimmst du deine Zeit in den Niederlanden wahr, so rückblickend?
Positiv. Es ist halt auch schon lange her jetzt wieder, aber es war eigentlich sehr cool. Ich hab halt das Studium angefangen und wusste extrem wenig über alles, von allem. Also ich glaube, gerade im Bachelor habe ich einfach total viel gelernt, total viele Leute kennengelernt und habe angefangen, auch ganz viel in Holland zu spielen, in allen möglichen Bands. Und ich glaube, im letzten Jahr auch beim Metropol, im Subbing und sowas. Und habe dann mich entschlossen, den Master auch da zu machen, weil man dort im Master frei wählen kann, bei wem man Unterricht haben möchte. Und die Schule bezahlt das. Und dann habe ich Bart van Lier gewählt, weil ich den dann vom Metropol kannte. Und dachte so, das ist cool. Der soll auch total cool sein. Und der Master war dann so ein bisschen mehr... konfrontierend, fand ich, weil ich habe mir dann einen sehr harten Lehrer halt ausgesucht und gleichzeitig musste man dann noch die Masterarbeit schreiben und alles Mögliche und ich habe extrem viel Gigs gespielt die ganze Zeit. Das heißt, der Master war anstrengend, aber auch sehr positiv, aber am Ende von diesen 6 Jahren in Holland hatte ich gar nicht mehr so richtig Lust auf Holland irgendwie und habe mich dann deswegen dann nochmal umorientiert, geografisch. Obwohl es eigentlich sehr gut funktioniert hat in Holland.
Du meintest, du hast dir einen harten Lehrer rausgesucht.
Ja, genau, für den Master. Das war Bart van Lier. Und ich habe bei seinem Bruder Erik van Lier im Bachelor studiert und auch bei Martin van den Berg, der auch von Metropol ist. Und dann, es gab immer so ganz viele berüchtigte Stories davon, wie Bart van Lier Leute zum Wein bringt in seine Stunden und sowas alles. Und wie er einfach total krass, fies und kritisch sein kann. Und ich habe das alles nicht geglaubt, weil ich kannte ihn dann vom Spielen und dachte so, ja, es wird schon okay sein. Aber er war wirklich hart. Ich habe auch ein paar Mal geheult nach den Stunden. Und so im Auto dann irgendwie zurückgefahren nach Amsterdam, die waren in Hilversum. Mhm. Und ich wusste aber so, das Einzige, was Bart respektiert, ist, wenn man gegen pusht. Ist er so ein typischer Typ, so eine Typ 8. Aber hab dann halt, okay, was soll ich machen? Er hat mich gerade total fertig gemacht, weil ich habe zwar den ganzen Sommer geübt, um mich auf seinen Unterricht vorzubereiten, aber er war nicht total happy damit, welche Übungen genau ich geübt habe und hat einfach alles komplett zunichte gemacht. Und ich so, okay, was mache ich jetzt? Ich rufe ihn an und mache einfach die nächste Stunde klar. Und das hat er dann respektiert. Und dann hat er so ein bisschen irgendwann angefangen, also ich glaube, irgendwann dachte er so, okay, ich brauche da jetzt nicht so die ganze Zeit total pushen, sie macht schon was irgendwie, es wird schon gehen. Aber er war schon sehr konfrontierend. Also auf jeden Fall kein Lehrer, der einfach sagt so, ja, alles cool, lass uns das nächste machen.
Gibt ja heutzutage ganz viele Diskussionen darüber, über solche Lehrer und solche Menschen. Wie stehst du dazu?
Also ich glaube, es ist nicht schwarz-weiß, weil es gibt Leute, die sind als Lehrer einfach Arschlöcher und aus welchem Grund auch immer. Manchmal ist es Unsicherheit, manchmal ist es, weil ihnen der Job vielleicht egal ist oder was auch immer. Aber es gibt halt auch Lehrer, die sind hart, aber fair. Und die sind hart aus einem guten Grund und die pushen den Schüler und wissen, wie weit sie den pushen können und sowas. Und manchmal führt es vielleicht dazu, dass jemand dann heult, nach Hause fährt. Aber trotzdem hat die Person dann unter Umständen was gelernt und es war alles gut. Aber es gibt halt auch einfach Leute, die grundlos gemein sind. Und also es gibt solche und solche von der Art. Und es gibt, ich frage mich jetzt gerade, ob es auch solche und solche von der ganz weichen Art, doch schon. Es gibt Leute, die sind einfach es gibt Lehrer, die sind total nett. Und sind aber trotzdem fordernd und sind nett und schaffen das dann irgendwie aus einem vielleicht irgendwie Potenzial rauszuziehen. Mhm. Und es gibt aber auch Lehrer, die sind nett und erreichen nichts, weil die einfach nicht kritisieren können. Und da weiß man auch nicht genau, warum. Aber also ich glaube, die Debatte ist nicht schwarz und weiß. Also ich glaube, hat beides seine Berechtigung.
Aber sie wird schwarz-weiß geführt, finde ich.
Ja, das ist ja mit vielen Debatten so.
Ja. Gucken wir mal, ob der da noch hinkommen wollt. Aber was hat er zu dir gesagt, dass du, weil du wirkst jetzt, also wir kennen uns jetzt noch nicht so lange, aber du wirkst jetzt nicht so zart beseitet.
Ja, das wird mir immer wieder gesagt, aber ich glaube, es kommt darauf an, wenn du, also zart beseitet, ist beseitet dann draußen oder drin. Ich habe gelernt, irgendwie mit Situationen umzugehen und irgendwie tough zu sein, whatever, aber ich glaube, am Ende musst du ja, also ich glaube, du musst in einem Unterricht, musst du in der Lage sein, dich
zerbrechlich
zu machen, sonst wirst du vermutlich weniger lernen. Wenn du deinem Lehrer nicht zeigen kannst, worin du schlecht bist, dann kann er dir dabei auch nicht helfen. Das heißt, wenn du quasi dich öffnest im Unterricht und denkst, ja, hier, ich zeig dir alle meine Fehler und dann sagt er, ja, du bist scheiße und scheiße und scheiße, dann trifft einen das natürlich schon hart, vor allem wenn man irgendwie denkt, dass man, oh, ich spiele jetzt ein paar Gigs und so, ist wahrscheinlich schon okay, was ich irgendwie mache. Ich glaube, ich hätte es auch nicht irgendwie von ihm annehmen brauchen oder sowas, dass er jetzt irgendwie ein harter Lehrer war, aber ich wollte wirklich gerne von ihm lernen. Deswegen habe ich ihm dann wirklich geglaubt, was er irgendwie kritisiert hat und das war, glaube ich, auch hilfreich. Aber ich glaube, so eine 1:1 Schüler-Lehrer-Situation ist auch einfach kann sehr prekär sein.
Gab es irgendeinen Moment im Studium, im Bachelor, im Master, so ein Aha-Moment, wo sich nochmal Dinge, spieltechnisch, Einstellungen, keine Ahnung, nochmal für dich groß geändert haben?
Also ich wünschte, ich hätte Sachen mehr im Studium geändert, weil ich habe eher das Gefühl, dass ich, seit ich mit dem Studium fertig bin, kontinuierlich versuche, irgendwas zu verändern, um es zu verbessern.
Zum Beispiel?
Alles. Alles. Alles, was man möglicherweise falsch machen könnte, mache ich in irgendeinem Zeitpunkt falsch und muss es dann wieder fixen. Und es ist ein endloses Arbeiten an Versuchen, besser zu klingen.
Darf ich fragen, woran du gerade arbeitest?
Witzigerweise Stütze, weil ich glaube, ich habe irgendwie aus irgendeinem Grund, ich habe das Gefühl, dass ich zu viel Spannung in meinem Ansatz habe und das führt zu Problemen. Und ich habe den Eindruck, dass es daran liegt, dass ich irgendwas bei meiner Stütze gerade nicht ordentlich mache und ich weiß nicht genau, wie das passiert ist, aber jetzt muss ich es richten.
Und wie gehst du jetzt vor? Versuchst du es im Selbststudium oder lässt du dich auch mal checken von irgendjemandem?
Sowohl als auch. Ich nehme gerne, ich bin nicht scheu mit Hilfe fragen und schaue auch, ob ich irgendwo, ich schaue dann immer wieder alle diese ganzen Methodikbücher, die ich irgendwie im Studium angesammelt habe, durch und ob da irgendwas bei ist. Manche Sachen sind auch veraltet. Mhm. Das sind ganz viele Sachen, über die Leute jetzt eine andere, wo Leute eine andere Terminologie benutzen oder auch die sich einfach geändert haben. Und witzigerweise habe ich gerade auf dem Hinweg noch einen von deinen Podcasts mir angehört,
ja.
Robert Kreuzer. Und,
ja.
Und ich habe mir nicht den dann nämlich angehört, weil das was ist eigentlich Stütze oder
ja.
so.
Ja.
Ich so, okay, vielleicht kann ich hier noch.
Ja.
Ich bin dann auf jeden Fall sehr informationssüchtig und versuche einfach alles zu versammeln und dann obsessiv umzusetzen. Auch wahrscheinlich zu obsessiv, das führt dann wieder ins Gegenteil. Und ja, genau.
Okay. du hast gesagt, du hast im Studium schon viel gespielt, dann auch ja, viel gesappt und so. Bist du jemand, der gut netzwerken kann?
Also ich glaube, dass ich gut mit Leuten auskomme. Ich glaube, dass ich sozial bin und sowas alles. Aber also, es ist nicht so, dass ich, ich glaube, wenn ich mir jetzt tatsächlich vornehme, zu irgendwo hinzugehen und zu sagen, ich netzwerke hier jetzt heute, ich glaube, dann wird es ganz unangenehm. Aber es ist eher so,
was dass wird dann passieren?
Ich glaube, dass ich dann auf einmal doch sehr, dass man dann doch sehr steif ist und irgendwie versucht, die richtigen Fragen zu stellen oder sowas, anstelle von einfach mit Leuten reden, Smalltalk und dann irgendwie ins Gespräch kommen über irgendwas anderes.
Mhm.
Also ich weiß auch nicht, Netzwerken ist ja sehr ein, als ich in die USA gezogen bin, war das so ein ganz wichtiges Ding, du musst jetzt netzwerken, weil du kennst hier niemanden. Und da war das dann gerade noch so, dass man so Business Cards hatte und die dann austeilen konnte. So, hey, ich bin Juliane, ich spiele Wasp-Posaune, hier ist meine Karte. Und da war es noch nicht weird, jetzt wäre es garantiert weird. Aber da war es so ein bisschen forcierter. Das muss aber auch sein, das versteht man dann auch in der Situation. Aber ansonsten versuche ich es eigentlich eher so natürlich zu halten.
Wie viel Mut braucht man, um den Schritt zu gehen, zu sagen, ich gehe nach L.A.?
Ist es Mut oder ist es Naivität?
Das ist die große Frage.
Ganz genau. Ich glaube, es ist eine Kombination. Ich glaube, man braucht ein bisschen Abenteuerlust. Man braucht ein bisschen Unwissen und Naivität darüber, was alles schiefgehen könnte und wie hart es tatsächlich sein würde. Und ich glaube, man braucht auch das Gefühl, dass man nicht viel verpasst an dem Ort, wo man jetzt dann weggeht. Weil ich hatte keine Lust auf, wo ich war. Und von daher hatte ich nicht das Gefühl, oh, wenn ich jetzt weggehe, werde ich jetzt das und das verlieren oder so. Das hat, glaube ich, auch geholfen. So no strings attached.
Aber warum gerade USA?
Während des Masterstudiums haben wir eine Tour an der Westküste gemacht mit dem Bujatsu.
Mhm.
Und da habe ich irgendwie total viele nette Leute kennengelernt, so einfach auf dieser Tour. Und dachte so, eigentlich ist es hier ja doch ganz nett. Ich hatte, glaube ich, ein bisschen anderes Bild von den USA davor, einfach so durch die Medien. Und die Tour war dann sehr positiv und dachte mir, vielleicht noch so einen zweiten Master in New York oder L.A. und habe die dann ausgecheckt, während ich meine Master-These geschrieben habe, weil ich da verschiedene Bassposaunisten interviewt habe. Und in L.A. hat es irgendwie einfach Klick gemacht. Es hat auch geholfen, dass es, ich glaube, es war die erste Dezemberwoche. Ich habe bei so entfernten Bekannten irgendwie übernachtet da und saß dann morgens um 9 im T-Shirt draußen in der Sonne Anfang Dezember. Und dachte so, ja, das ist nicht schlecht. Das Wetter ist auch ein Gesichtspunkt. Und es war sehr schön warm. Mir ist oft kalt, von daher. Das hat geholfen. Und die Filmszene, die Musikszene, die Filmbranche fand ich immer spannend. Und es gab dann ein paar spezielle Bands, also eine spezielle Band vor allem, mit der ich gerne spielen wollte. Und deswegen bin ich dann am Ende einfach dahin gezogen.
Welche Band war das?
Clayton Hamilton Jazz Orchestra.
Ah. Aber wie muss ich mir das vorstellen? Also man steigt in den Flieger, fliegt rüber und sagt, tada, hier bin ich.
Ja, im Prinzip schon. Also
also es ist ja jetzt nicht so, dass L.A. nicht genug andere Musiker und Musikerinnen hätte.
Ja, die Menge an hochqualifizierten Musikern ist absurd. Wirklich. Es gibt einfach so viel Gute in allem. Das ist dann sowohl, es ist beängstigend und einschüchternd, aber auf der anderen Seite halt auch total geil, weil du dann selbst an irgendwie einem langweiligen Dienstagabend $50 Big Band Gig auf einmal mit Weltklasse Musikern da sitzt, weil halt einfach so viele Leute da sind und die haben Bock zu spielen. Und denkst dir, okay, es gibt zwar total viel Konkurrenz hier, aber es gibt auch total viele gute Leute zum Spielen die ganze Zeit. Und das ist halt dann beides. Aber ich bin am Anfang, ich bin hingezogen mit 2 Koffern und einer Bassposaune. Und habe so viel Zeug da angeschafft. Am Ende war es einfach, ja, so viel. Aber Ich bin einfach hingezogen, habe den ersten Monat bei irgendwelchen Bekannten gewohnt, so in Orange County, das ist ein bisschen außerhalb, so der nächste also County neben LA County. Und habe von dort aus eine Wohnung oder ein Zimmer oder sowas dann in LA gesucht und habe da dann ein paar Monate gewohnt und bin dann in eine WG mit jemandem gezogen, den ich auf einem Flugzeug kennengelernt habe, der dann ein guter Freund geworden ist. Wir haben dann beide eine Wohnung in Hollywood gesucht und dann hat das funktioniert.
Okay, aber wie geht mir vor? Also du kennst niemanden, dich kennt niemand.
LA hat den Vorteil, dass es da dieses Ding gibt, das heißt Rehearsal Bands.
Ja.
Und das ist bei der Union und da gibt es halt verschiedene Proberäume und da sind immer irgendwelche Bands, die proben. Und also alle möglichen Levels. Es gibt sowohl, also es sind alles erwachsene, mehr oder weniger professionelle Musiker, weil sonst wärst du nicht in der Union. Hm. Aber es gibt halt echt so, also Bands von so schlechten Amateuren bis zu, was ich zum Beispiel bis vor kurzem war zum Beispiel immer donnerstags um, also jeden zweiten Donnerstag um 1 Uhr hat Bill Holman mit seiner Band geprobt.
Geil.
Und das ist halt ziemlich cool. Du kannst am Anfang, du kannst auch einfach, also es ist gut, einmal zu fragen, ob es okay ist, aber du kannst dich im Prinzip einfach reinsetzen und zuhören. Mhm. Und ich habe dann einfach angefangen, immer zur Union zu gehen und mir alle möglichen Proben anzuhören und in der Pause mit den Leuten zu reden und ihnen meine Business-Card zu geben, so wie man das tut. Und bin außerdem zu ganz vielen, einfach zu allen möglichen Konzerten gegangen und habe einfach nonstop versucht, Leute kennenzulernen. Und halt dann auch nicht irgendwie forciert oder sowas, aber natürlich schon, man muss dann schon sagen, ich bin hier gerade hergezogen, ich spiele das und das. Und dann irgendwann bist du mal irgendwo, wo dann jemand wen braucht und dann erinnern die sich und die so, ah, ich habe gerade die und die irgendwo getroffen, die sagt, sie spielt das und das und sie hat auch irgendwie schon ein paar professionelle Bands in Europa gespielt, das klingt irgendwie, als ob das was sein könnte, lass uns die mal ausprobieren. Und dann passiert das einmal, dann passiert das mehrmals und dann irgendwann bist du dann halt irgendwo in der Band und dann kommt der Stein ins Rollen.
Okay. Und der Weg dahin, also man muss ja so ein Zimmer bezahlen.
Ja, genau. Ich habe, glaube ich, ein ganzes Jahr lang ungefähr nichts verdient. Das war auch, also gut, das war jetzt nicht überraschend natürlich. Wobei, ich habe schon was verdient, aber so nach einem Jahr, erinnere ich mich, war es so, dass ich das erste Mal genug verdient habe, dass ich tatsächlich alle meine Ausgaben bezahlen konnte. Mhm. Und als Geschenk für mich selbst quasi, als Belohnung, habe ich mir ein schönes Handtuch gekauft. War so ein richtig schönes Handtuch, so richtig so weich.
Hast du heute noch?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, es war dann immer noch eigentlich, also relativ gesehen wahrscheinlich billig, weil so viel konnte ich mir dann doch nicht leisten. Aber genau, ich habe während des Jahres während des zweiten Masterjahres, also das Jahr, bevor ich weggezogen bin, einfach ganz versucht, also zu sparen. Mhm. Ich hatte, ich glaube, es war im ersten Masterjahr, habe ich irgendein Stipendium gehabt in Holland und habe davon auch viel gespart und habe dann noch mehr Stipendien angefragt. Und habe da dann noch so noch ein bisschen hier was und da was bekommen und so. Und insgesamt hat das dann halt, ja, also gerade eben so für ein Jahr irgendwie gereicht. Und ich habe einfach extrem billig gelebt und versucht so, ja, einfach nichts auszugeben. Mhm. Und erinnere mich aber auch, dass also am Ende von dem ersten Jahr habe ich halt so meinen Kontostand gesehen und dachte so, boah, wenn ich jetzt nicht langsam mal mehr Geld verdiene, dann ist es irgendwie aus.
Kellnern war nie.
Nee, ich wollte auch nicht Musikschule unterrichten oder sowas, weil ich halt nichts wollte, was mich mit Zeiten irgendwie festlegt. Mhm. Weil ich wollte die ganze Zeit bereit sein, falls mich irgendjemand für irgendwas anruft.
Ja.
Und weil oft ist es halt dann spontan, wenn dich keiner kennt. Dann bist du halt unten auf der Liste. Keiner kann. Ich habe alle probiert. Hast du vielleicht Zeit? Das ist die charmanteste Art und Weise, für einen Gig gefragt zu werden. Ich erinnere mich, dass ich am Ende des ersten Jahres habe ich dann eine Freundin, die ich dann kennengelernt habe, habe ich angerufen, hey, kann ich vorbeikommen? Ich bin irgendwie gestresst. Mir geht das Geld aus. Alles ist schlimm jetzt. Und dann hat sie mir ein Bier gegeben und wir haben darüber geredet und sie war in einer ähnlichen Situation, auch wenn sie war eine Sängerin und Pianistin, sie hatte ein bisschen mehr, konnte ein bisschen mehr Bar-Gigs und sowas machen. und hat da, glaube ich, okay verdient irgendwie. Aber sie meinte so, hey, alles ist cool, entspann dich, passt schon, wir finden eine Lösung. Und dann am Ende brauchten wir jetzt keine Lösung finden, weil es hat dann halt einfach irgendwie funktioniert. Aber es gab auf jeden Fall so diesen Angstmoment, so, okay, was mache ich jetzt?
Was wäre der Plan B gewesen, wieder zurückgehen?
Ehrlich gesagt, weiß ich nicht genau. Nee, ich glaube, der Plan B wäre gewesen, dann doch irgendwie einen anderen Job anzunehmen und in Kauf zu nehmen, dass mich das zeitlich irgendwie etwas festlegt vielleicht. Und ich wollte auch kein Geld, ich wollte nicht Geld bei meinen Eltern leihen, weil ich das einfach nicht wollte. Ich mag es einfach sehr, ich mag es nicht, irgendwem irgendwas zu schulden. Und genau, wollte dann auch die Route nicht nehmen. Aber zurückkommen nach Europa wollte ich zu dem Zeitpunkt auch nicht, weil ich dachte, nee, ich finde es cool in L.A., ich möchte das jetzt gerne weitermachen.
Du warst wie alt damals?
Ja, mal sehen, 2012. So im August, 1. August. Ja, 26, frisch 26.
Was war der erste große Gig dann? Wurde dann so das Gefühl hast, okay, ab jetzt könnt's.
Also man weiß es halt nie so richtig. Also ich hab auch innerhalb des ersten halben Jahres schon coole Gigs irgendwie gehabt. Aber das heißt halt nicht, dass die dann weiterhin die ganze Zeit kommen, durchgängig. Und selbst wenn du eine Weile da bist, gibt es halt immer noch dann immer Zeiten, wo auf einmal irgendwie ein Monat nicht so viel los ist und du denkst halt sofort, alles bricht zusammen. Aber das ist halt einfach normal. Das haben mir da auch ständig Leute immer gesagt, dass das passiert. Und als es mir dann auch passiert ist, dachte ich so, oh scheiße, okay, immerhin habe ich mit irgendwem drüber geredet. Mhm. Ich wusste schon, dass das passiert. Aber die ersten, man sagt immer, L.A. ist 5 Jahre, dauert es, bis du weißt, ob du in die Szene reingekommen bist. Und dann dauert es nochmal 5 Jahre, bis du weißt, ob du drin bleibst. Also man muss Zeit mitbringen. Genau.
Gut, die haben wir jetzt durch.
Genau, und also jetzt bin ich in der Position, dass ich viel reisen und viel nicht da sein kann und trotzdem noch sehr schöne Gigs dort behalten kann gerade. Und wenn ich, glaube ich, nach 5 Jahren oder sowas, also dann so viel nicht vor Ort gewesen wäre, wäre das, denke ich, nicht der Fall. Weil es für eine ganze Weile war es halt immer so, du darfst die Stadt eigentlich nicht verlassen. Und falls du irgendwie in Urlaub fährst, tust du so, als ob du trotzdem da bist, weil du immer bereit sein musst. Das ist auch so ein absurdes Leben eigentlich, aber das ist halt der Vibe. Der erste Gig, der erste richtig coole Gig, den ich hatte, war totaler Zufall. Es ist auch eine gute Geschichte eigentlich. Ich bin zu einem Konzert gegangen von der Johnny Mandel Big Band in einem Jazzclub in North Hollywood, Vitellos heißt der. Und ich habe mich an den Tisch gesetzt und aus irgendeinem Grund haben sich die Leute gegenseitig vorgestellt. Und da war so ein Typ, der hat irgendwie die ganze Zeit schon Witze gemacht und Sachen erzählt. Und der hat dann irgendwie sich vorgestellt und meinte dann, ich bin Juliane. Und der meinte, ah, hi, I'm Terry Gibbs. Ich so, Terry Gibbs, fucking hell. Terry Gibbs ist, ich weiß nicht, sagt dir das was? Das ist ein Vibes-Spieler.
Ja.
Und ist halt irrsinnig berühmt, großer Jazz-Geschichtsheld quasi. Und dachte ich mir so, oh je, krass, jetzt bin ich bei einem Johnny Mandel-Konzert und Terry Gibbs sitzt mir gegenüber. Und dann gab es irgendwie so ein bisschen Unruhe und dann habe ich gesehen, dass da die Managerin von der Band, die ist irgendwie rumgelaufen und dann hat sie irgendwas mit irgendwem geredet und dann hat ein Trompeter, den ich gerade kennengelernt hatte, Carl Saunders heißt der hat lange bei Beholmen Lied gespielt, aber ist auch ein unglaublicher halt Bebop-Spieler gewesen, hat dann auf mich gezeigt und ich dachte so, hä? Und dann kam die Managerin zu mir und meinte so, ja, Karl sagt, dass du Posaune spielst. Der dritte Posaunist ist nicht aufgetaucht, kannst du einspringen? Also ja, ich habe meine Posaune im Auto, ich hole sie eben. Und dann habe ich die geholt und habe dann in der Section gesessen zwischen Phil Thiel, der ein so ein riesiger also Bassposaunen, so ein Idol quasi ist, und Scott Whitfield, der ein unglaublicher auch Jazz-Posaunist ist. Und hab dann einfach das ganze Konzert von Bud gelesen und dann dachten die so, cool, alright. Und dann danach war ich dann der regelmäßige Sub, also immer wenn Phil nicht konnte, war ich dann da. Das war dann quasi der Einstieg in die Band, mehr oder weniger. Und für den Gig wurde ich bezahlt. Ich glaube, es war das erste Mal, dass ich für irgendwas bezahlt wurde. Das war dann direkt der Gig.
Krass.
Ja. Aber war cool, also.
Glaubst du an Schicksal, Zufall, Glück?
Glück, ja. Ich glaube, man braucht viel Glück, dass man zur rechten Zeit am rechten Ort ist. Ich glaube, man braucht auch Vorbereitung, dass man das, dass es dann auch der richtige Moment ist, weil du könntest da sein, aber vielleicht warst du nicht vorbereitet und dann ist es wahrscheinlich.
Weil die Posaune ist nicht im Auto.
Oder die Posaune ist nicht im Auto. Aber ich glaube, das erste Jahr lang die Posaune immer im Auto gehabt. Von daher, genau. aber in dem Moment war das dann halt so, dass die Tatsache, dass ich halt ein komplettes, dass ich halt zwei Sets hintereinander gut vom Blatt lesen konnte, die dritte Posaunenstimme mit meiner Bassposaune und mich halt irgendwie nicht vertan habe und gut mit den Leuten klarkam irgendwie. Das war dann in dem Fall weswegen es der richtige Zeitpunkt gewesen ist. Und Schicksal, ja, schwierig. Zufall glaube ich nicht, aber Schicksal weiß ich nicht genau. Und Glück auf jeden Fall.
Wie kam es dann zur ersten Recording-Session für Filmmusik?
Und welcher Film?
Das war ein Skandal damals. Das war ein Film, der hieß Draft Day.
Kevin Costner und Jennifer Garner. Ja, genau. Nie gesehen, aber ich weiß, dass es den gibt.
Ja. Ich habe ihn gesehen, aber halt auch nur, weil es dann der erste Film war. Das war ein Dark Date, so nennt man dann was nicht Union ist in L.A. Das heißt, es ist dann also ein Buyout. Man hat keinen Union-Vertrag benutzt. Und deswegen war das so quasi geheim. Das macht man, um Geld zu sparen.
Okay.
Weil man dann keine zusätzlichen Abgaben hat für Krankenversicherung, Rente und sowas alles. Mhm. Also ja, im Prinzip ist es einfach wie ein Cash-Gig. Aber also ich meine, du zahlst schon Steuern drauf, aber halt nicht die extra Abgaben. Ich weiß nicht mehr genau, wer mich da empfohlen hat oder wie das kam, aber ich hatte halt irgendwann angefangen, in Bands zu spielen und wenn du halt viel in Big Bands spielst, dann ist es praktisch, weil du viele Leute schnell kennenlernst. Mhm. Und dann hatten dieser Film wurde eigentlich irgendwo außerhalb der USA aufgenommen und dann gab es da das Problem, dass die Low Brass war nicht gut aufgenommen, da musste das nochmal aufgenommen werden und dann haben die das halt als Dark Date in L.A. gemacht und es war dann irgendwie ich glaube, es waren irgendwie nur Posaunen, vielleicht noch ein paar Hörner dabei oder sowas. In irgendeinem so hippen kleinen Studio in Studio City. Und ich glaube, 3 Stunden, das ist so die normale Länge von so einer Session. Und wir haben einfach viele lange Töne gespielt und dann war es vorbei. Viele lange Töne mit abwechselnden Crescendi und Decrescendi. Und dann war es das. Und genau. Und der Skandal war nämlich, dass der Komponist das überhaupt außerhalb der USA ursprünglich aufgenommen hatte. Und da war noch der doppelte Skandal, dass wir dann quasi diese Repairing-Session in L.A. gemacht haben und wir durften das niemandem sagen. Das heißt, das war dann auch noch ein Geheimnis.
Deswegen taucht das auch bei dir nicht auf der Liste? Weil Draft Day habe ich nicht gelesen.
Ja, könnte sein. Keine Ahnung.
Wer ist ein Komponist von Draft Day?
Austin Winery.
Kenny.
Also er hat auch viele andere Sachen danach noch gemacht, aber es war echt so ein Union-Skandal irgendwie. Also.
Weil du gerade sagst, viele lange Töne mit Crescendi und Decrescendi.
Ja.
Ich habe das Gefühl, dass Filmmusik immer mehr das ist.
Ja, habe ich auch das Gefühl.
Also vor allen Dingen so, Bassposaune wieder, so brrrp, irgendwie. Also vor allen Dingen viel Hans Zimmer-Gedöns ist irgendwie.
Ja, das ist ja viel MIDI, Synth, meine ich.
Ja, das kommt noch dazu, ja. aber ich habe so das Gefühl von der Varianz irgendwie, also wenn ein Actionfilm ist oder so, dann lange Töne, dass irgendwann halt mal rein donnert.
Ja, genau. Es sind viele lange Töne und wenn es brutal wird, dann hört man das auch in der Musik.
Ja.
Aber ja, also es ist halt sehr...
Also du nimmst das auch so wahr?
Ich nehme das auch so wahr, ja.
Aber wie ist das? Wann bekommt ihr die Noten am Tag selbst?
Das war eigentlich immer genau so. Und ich habe den Eindruck, dass seit der Pandemie öfter mal vorher was in der Dropbox schon zur Verfügung steht. Auch nicht lange vorher, vielleicht hat irgendwie ein, zwei Tage oder sowas. Mhm. Und ich weiß nicht genau, warum das dann so war, aber vielleicht, dass Leute einfach in der Pandemie weniger gespielt haben und dann war man vielleicht weniger Blattlese gewöhnt. Das könnte sein, dass das deswegen war oder einfach, dass die dann, ich weiß ehrlich gesagt nicht warum, aber es hat irgendwie dann angefangen, dass man öfter auch Sachen davor bekommen hat. Aber es heißt halt nicht, dass man sich damit jetzt perfekt vorbereiten kann, weil es halt sein kann, dass du, wenn du dann da auftauchst, dass sich halt dann doch wieder ganz viele Sachen geändert haben. Es gibt dann auch schon wieder neue Cues, die noch nicht fertig waren zu dem Zeitpunkt, als sie den Dropbox-Link geschickt haben. Also es ist halt so ein bisschen von beidem.
Mhm. Nehmen wir uns mal mit, wie sowas abläuft. Also ihr kommt da so hin und dann...
Also sagen wir mal, es ist ein Wochentag. Die Session beginnt um 10. Und du wohnst eine Mittelentfernung von dem Studio entfernt. Mhm. Wenn du Blechbläser bist, musst du spätestens eine Dreiviertelstunde vorher im Studio sitzen. Mhm. Sonst wird jemand nervös und das ist schlecht. Stau ist keine Ausrede, das heißt, man muss planen. Das heißt, ich musste zum Beispiel von Pasadena oft, wenn ich ich versuche dann gegen 9 oder so da zu sein. Das heißt, weil man muss dann noch vom relativ weit über das Studiogelände laufen, bis man dann bei der Scoring Stage ist. 9 ungefähr da sein, das heißt, ich musste damit rechnen, dass, obwohl es vermutlich nur 30 Kilometer entfernt sind oder sowas, dass der Morgensstau unter Umständen dafür sorgt, dass es mindestens 1,5 Stunden dauert. Das heißt, ich musste dann so 6:30 oder sowas aufstehen und dann fertig machen, vielleicht ein bisschen einspielen, noch zu Hause, kann man aber auch im Studio machen, ins Auto, lange sitzen und dann kommst du da an. Die Blechbläser sind meistens die ersten, also abgesehen von den Leuten, die das aufbauen natürlich. Mhm. Und dann spielt man sich idealerweise mit einem Dämpfer ein, sonst wird wieder irgendjemand böse. Das ist auch nicht gut, aber man will auch keinen stören. Ich spiele mich lieber mit einem Dämpfer ein, wenn andere Leute da sind, weil irgendjemand nervt man immer und dann lieber nicht. Das war eine, Peter Herbertsheimer Lektion, auch eine sehr gute. Aber dann, man wartet, man spielt sich vielleicht ein bisschen ein, dann geht man mal aufs Klo, holt sich einen Kaffee. Je nachdem, was es für ein Studio ist oder was für eine Produktion ist, gibt es da vielleicht irgendwie so Bagels oder sowas. Kann sich das holen, wenn man das will. Und dann geht es pünktlich um 10 geht's los. Ich würde sagen, Holzbläser kommen so eine halbe Stunde vorher, Streicher 15 Minuten vorher.
Warum ist das so? Also Holzbläser brauchen ja schon mal länger zum Aufbauen.
Ja, die brauchen länger zum Aufbauen, aber also der Großteil von denen, die kommen trotzdem ein bisschen später. Ich weiß auch nicht, wieso. Vielleicht, die haben einfach irgendwie eine andere Routine da. Ich weiß auch nicht. Okay. Es ist halt so, es ist halt sehr, sehr, sehr viel Gruppenzwang dabei, dass man dann zum richtigen Zeitpunkt da auftaucht. Um 10 geht's los. Wenn es ein Union-Vertrag ist, dann sind die Einheiten immer 50 Minuten spielen, 10 Minuten Pause, 50 Minuten spielen, 10 Minuten Pause, 50 Minuten spielen und dann bist du theoretisch 10 Minuten vor 1 fertig. Und dann, wenn es eine Doppelsession ist, ist dann eine Stunde Pause, Mittagspause, das heißt, es geht dann um 2 wieder weiter und dann ist der gleiche Rhythmus. Mhm. Und meistens auf diesen Studio-Lots geht man dann da irgendwie was essen oder sowas. Aber ansonsten ist da immer, es gibt den Dirigenten und dann gibt es noch einen Contractor. Und der ist dafür zuständig, alle Verträge zu regeln, alles, was man an Formularen braucht, einzusammeln. Dafür zu sorgen, dass genau dann und dann Pause gemacht wird und dann, dass es halt wieder weitergeht. Mhm. Das ist ein bisschen wie auch bei den Radio-Bands hier, ja, wo die halt auch einfach vertraglich, dann ist Pause und alle sind damit einverstanden und dann braucht man auch nicht sagen so, hey, ich hätte jetzt aber gerne eine Pause und irgendjemand sagt so, nee, ich will aber noch weitermachen. Dann ist es einfach klar. Mhm. Das ist eigentlich sehr schön.
Weißt du vorher schon, was also zumindest welcher Film oder welche Genre, weil dann kann man ja so ein bisschen die Musik abschätzen.
Ja, also manchmal weiß man, was es ist, manchmal gibt es irgendwie so einen Working Title oder sowas. Mhm. Zum Beispiel während der Pandemie haben wir Morbius aufgenommen und da war der Working Title Plasma und dann hat man, weil es hat, ich weiß nicht, ob das dann war, dass, also ich nehme an, dass klar war, dass sie den Morbius nennen. Und der Working Title Plasma war dann halt eher so, dass nicht so deutlich ist, was gerade gemacht wird und sowas alles. Weil auch während Corona war vielleicht auch noch irgendwas anderes problematisch mit der Session oder so. Ich weiß nicht genau. Aber wir haben sehr viele Corona-Regeln eingehalten. Also alle. Die waren sehr streng eigentlich. Da hat man dann bei dem Film zum Beispiel, in den meisten Fällen ist es so, dass halt, also man schaut Richtung Booth und Richtung Dirigent und hinter einem ist die Leinwand mit dem Film.
Ja, ihr seht ihn gar nicht.
Und man sieht, also es kommen ja eh nur die Stellen dann auf der Leinwand vorbei, bei denen Filmmusik dabei ist. Ja. Das heißt, man sieht eh nicht den ganzen Film oder sowas. Aber man kann, wenn jetzt zum Beispiel, gerade nur die Holzbläser was machen oder sowas, kann man sich halt umdrehen und schauen, was da los ist. Und man kriegt schon irgendwie von den Szenen, die da gezeigt werden, ziemlich viel mit. Natürlich kein Dialog, weil es sei denn, es gibt Untertitel. Aber zum Beispiel bei Morbius, weil ich halt so wenig von Comics verstehe, ich habe halt irgendwie, ich erinnere mich, dass ich gesehen habe, ja, okay, das ist Jared Leto, ist Fledermaus, es ist ja ein Vampir. Und dann war da noch Michael Keaton irgendwann. Also, okay, ich habe alle diese Einzelheiten irgendwie mitbekommen und habe dann einem Kumpel von mir das erzählt. Und er so, das ist Morbius. Und Michael Keaton ist der und der in dem Universe. Und bla 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 und bla bla bla. Und das passiert. Und so, okay. Krass, ich hatte keine Ahnung. Und das geht mir bei all diesen Blockbustern eigentlich immer so, dass ich halt immer schaue und ich so, keine Ahnung, was das ist. Ich werde es mir vermutlich nicht anschauen.
Aber war anscheinend auch nicht so gut, glaube ich.
Morbius? Ja. Keine Ahnung. Ich glaube, den habe ich mir angeschaut. Ich fand es halt irgendwie dann, also ich finde es dann doch irgendwie immer nett, wenn ich halt weiß, dass ich selbst drauf gespielt habe. Aber ich bin im Allgemeinen, schaue ich mir nicht so viele Superhelden-Sachen an, weil das einfach, ich habe irgendwie anderen Geschmack.
Ja, es wird halt öde mittlerweile. Es ist ja irgendwie es immer das Gleiche.
Extrem viel, ne?
Also ich fand das am Anfang noch cool, aber jetzt so nach 10, 15 Jahren außer die Welt retten, ist jetzt auch nicht mehr drin.
Irgendwie. Ja, was kann man denn sonst, was könnten sie denn sonst noch machen?
Ja, wird schwierig irgendwie.
Vielleicht in den USA ein Nicht-Zwei-Parteien-System aufdrücken oder so. Das würde viel mehr helfen.
Ich sehe schon, du willst hier noch politische Diskussionen führen.
Ich möchte dir erzählen, dass der Liebling, also dass der einzige Film, also einer der wenigen Filme, wo ich wirklich dachte, das ist geil, dass ich darauf mitspielen durfte, war Bob's Burgers, The Movie.
Den ich gesehen habe.
Ah, den. Ich finde einfach Bob's Burgers so geil. Die Serie, da ist beim Abspann immer die absurdeste Einlage von Singen, Tanzen und Musik. Mhm. Ich dachte mal, das ist so geil. Und dann gab es auf einmal den Film und dann habe ich dafür den Anruf bekommen. Und ich so, yes!
Was war der Film, wo du dir dachtest, boah, das ist die schlechteste oder die langweiligste Filmmusik, die ich je eingespielt habe?
Ah, ich glaube, selbst wenn ich da ein konkretes Beispiel hätte, wäre es wahrscheinlich nicht gut, wenn ich das nenne. Aber ich glaube, es gibt viele, die so ein bisschen ineinander verschwimmen in meinem Gedächtnis. Ich glaube, es gab diverse, die ich wahrscheinlich so langweilig fand und mich deswegen überhaupt nicht dran erinnere.
Ich hatte die Diskussion letztens mit einem Kollegen, als ich so ein bisschen erzählt habe, wenn ich jetzt so demnächst als Gast habe, dann ist dein Name gefallen, dann habe ich kurz erklärt, was du so machst. Und dann so, Filmmusik wird eh bald nur noch mit KI eingespielt. Wie siehst du das?
Ja, kann gut sein. Also,
Glaubst du das wirklich?
Wer weiß es? Also ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ich verstehe die Angst total. Es gibt ja auch jetzt sehr gute Samples. Und es gab auch mal, also gerade als ich nach L.A. gezogen bin, war gerade auch so total viel Angst, dass Leute auf einmal nur noch die Samples benutzen und halt sehr, sehr prominente L.A.-Posaunisten haben Samples für eine der Softwares eingespielt und sowas alles und alle waren in total Aufruhr. Aber am Ende, manchmal haben sie halt einfach kein Geld für richtige Musiker. In dem Fall glaube ich, ist es schön, dass die Samples besser geworden sind, aber ich glaube, dass sie in jedem Fall keine Musiker eingestellt hätten, um das aufzunehmen. Ich glaube, es wird im Allgemeinen gibt es weniger so Hintergrundmusik für Filme. Da ist, glaube ich, auch ein Punkt. Das könnte auch total falsch sein, ich habe keine Ahnung. Aber jedenfalls hat sich diese Angst damals nicht bestätigt und aus irgendeinem Grund wollen die Leute doch echte Menschen haben, die das aufnehmen. Also ich weiß nicht, ob KI das dann so machen kann, aber kann auch sein. Ich weiß nicht. Ich versuch nicht zu viel Angst zu haben vor KI, weil das, ich glaube, wenn man sich zu viele Gedanken drüber macht, dann wird es sehr schwierig.
Wie oft spielt ihr dann das? Dann
wie viele Takes? Ja. Kommt drauf an. Also wenn es was Kompliziertes ist und irgendwas lief schief, dann muss man es halt vermutlich nochmal machen. Aber also in den meisten Fällen, es kommt auch darauf an, wie viel Zeit man hat für die Session, wie viel Musik man aufnehmen muss. Aber nicht viel. Also wenn es jetzt was Simples ist, irgendwie halt echt nur so ziemlich simple Hintergrundmusik, dann, also ich würde sagen schon zweimal oder so. Aber unter Umständen nicht mehr. Mhm. Und unter Umständen, was viel schlimmer ist eigentlich, ist die Situation, wo es irgendwie immer und immer wieder gespielt wird, weil irgendwo was war und man hat es irgendwie 9-mal gut gespielt und dann muss man es aber, dann gibt es noch ein 10. Mal, weil irgendwo was schief ging und bei das 10. Mal, da macht man dann einen Fehler und das ist dann der Take, den die aber benutzen müssen. Und das ist okay. Wenn die dann am Ende dann nochmal genau reinhören, dann merken sie das vielleicht, vielleicht auch nicht. Also man hat es jedes Mal richtig gemacht, aber bei dem Take dann, ah, kann halt auch passieren.
Kannst du gut mit Fehlern umgehen?
Nein.
Hängt dir das lang nach?
Ja.
Ja?
Ja. Ich habe jetzt immer noch so eine Kompilation in meinem Kopf von Situationen, wo ich einfach wirklich nicht gut gespielt habe. Und das ist einfach irgendwas, was ich einfach nicht spielen konnte. Ich konnte in dem Moment dann nicht die Lösung finden, technisch. Und habe immer noch so eine, also ich habe, es gibt immer noch, ich habe immer noch so kleine Trauma davon, Traumata. Und spiele manchmal zum Aufwärmen quasi das so, als ob es so Orchesterstellen sind, einfach nur um mir zu beweisen, dass ich es jetzt aber kann.
Okay.
Also ich.
Welcher Film war das denn?
Das war nicht für einen Film, das war für einmal für ein Album. Aber es gibt halt immer irgendwie solche Sachen. In manchen Situationen war es dann irgendwie, also dass es so dramatisch war, war es nicht so häufig, aber das hängt, also mir hängt das dann sehr lange nach. Ich mache mir dann sehr lange Vorwürfe und versuche halt irgendwie mich damit auseinanderzusetzen und versuche das dann halt so lange, das dann nachhinein noch zu lernen, das zu spielen, sodass ich dann halt irgendwann den quasi dann doch zeigen könnte. Mhm. Also so ein bisschen redeeming yourself ist es dann, da muss ich dann doch wieder beweisen für sich selbst.
Wie hält man sich fit für sowas? Weil ihr wisst ja nicht wirklich, was kommt. Also es kann ja auch, das muss ja nicht immer nur brachiale, lange Töne sein, das kann ja auch mal was Filigranes sein. Du musst ja quasi alles bedienen können.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, brachial und lang ist natürlich auch hart, aber in den meisten Fällen, also was ich viel schwieriger finde, ist halt so, was hast du gesagt, filigran,
ja.
Deutsches, ja, I say it again. Solche Sachen, also wenn es halt sehr, wenn die Musik vielleicht sehr transparent ist, wenn es einfach ziemlich leise ist eigentlich, wenn es sehr exposiert ist, exponiert. Solche Sachen sind eigentlich, finde ich, viel schwieriger. Weil wenn es krass laut ist, so, dann musst du einfach reinhalten.
Genau, ja.
Und das ist dann, finde ich, das ist halt anstrengend, aber das ist jetzt nicht so ganz so schwierig, würde ich sagen. Und ich glaube, mit fit halten, du musst halt einfach alles irgendwie üben.
Also, wie sieht dein Üben aus? Wie sieht dein tägliches Üben aus?
Jetzt zurzeit versuche ich, wie gesagt, meine Stütze zu fixen und versuche da, ich gehe witzigerweise oft wieder zurück zu dem Bart von dir, der hat so ein Buch geschrieben, das heißt Koordinationsprogramm für die Posaune, Koordinationstrainingsprogramm.
Sehr sperriger Titel.
Sehr sperriger Titel, ja, das stimmt.
Und klingt sehr deutsch.
Klingt sehr deutsch. Das ist aber der deutsche Name, er hat das ursprünglich auf Holländisch geschrieben.
Klingt das da charmante?
Nein, ich glaube, es ist wahrscheinlich exakt das Gleiche. Außer, dass halt Posaune ein anderes Wort ist. Ja. Ja. Ich versuche jetzt gerade viel mit der Atemstütze und mit Buzzing zu machen. Mhm. Weil ich den Eindruck habe, dass ich mich mit irgendwas halt festgesetzt habe, wenn ich das Instrument nehme und versuche dann jetzt das quasi zu lockern, indem ich separat mir dann was Neues angewöhne. Mhm. Und dann, wenn man dann zum Instrument zurückgeht, kann man das dann langsam übersetzen. Also jetzt quasi mache ich ja viel Buzzing, viel irgendwie auch also Tonleitern oder was auch immer oder Etüden spielen und dann spielen, die Passage buzzen, wieder spielen und dass sich das halt das Gehör mit dem Bass zusammen koordiniert.
Das ist eine Recording-Session, steigst ins Auto und der Stau dauert länger als geplant.
Oh,
und du kommst so...
Ich bin sofort kribbelig jetzt. Ja.
Du kommst, alle sitzen schon.
Ui.
Und du hast eigentlich jetzt nur noch 5 Minuten Zeit, dich einzuspielen. Was wäre die eine Sache, wo du sagst, die muss ich machen, damit ich mich gut fühle?
Also ich glaube, in dem Moment ist man so gestresst, also wäre ich auf jeden Fall so gestresst, weil dann ist man wahrscheinlich auch noch über das Studiogelände irgendwie gerannt, ist auch da außer Atem. Also ich glaube, in dem Moment wäre es gut, sich zu beruhigen, atemmäßig, weil du weißt halt nicht, was, vielleicht ist das erste Stück geht irgendwie los mit einem Pianissimo-Einsatz alleine oder sowas.
Ganz fies.
Ganz fies, ja. Ja, und ich glaube, dass ich in der Situation vermutlich im Auto schon angefangen hätte zu buzzen. Mhm. Also halt irgendwie die Lippen ein bisschen warm kriegen.
Wird eigentlich in Reihenfolge aufgenommen?
Du meinst in der Reihenfolge, vom, wie vom es im Film passiert? Film, ja. Nee, nicht zwangsläufig. Nee. Also das heißt auch, dass halt, wenn du dich umdrehst und die Szenen anschaust, dass es teilweise auch verwirrend sein könnte, weil das keinen Sinn macht.
Weil wenn du sagst, das erste Stück fängt im Pianissimo an, ist ja jetzt das ungünstigste Stück als erstes Stück rauszusuchen. Wenn
ja, das ist aber den Leuten, die Session leiten, unter Umständen erstens egal oder zweitens nicht bewusst.
Okay.
Ja. die sagen dann nur, oh, ihr klingt aber irgendwie kacke. Oder es ist halt nicht so, ja, gut. Ist halt das erste Stück. Aber das Ding ist ja auch, du wirst ja dafür bezahlt, die kompletten 3 Stunden spielbereit zu sein.
Deswegen das ist mir schon klar.
Und
ja,
wärmt
ja.
sich auf. Also theoretisch sollte das egal sein, wann das Stück kommt.
Ja. Ja. Wie gut sind die Dirigenten?
Ist sehr unterschiedlich. Manche sind fantastisch. Also manche sind halt auch die Arrangeure oder die Orchestratoren, die dann auch irgendwie dirigieren. Und manche sind halt richtige Dirigenten. Mhm. Und es gibt auch bei den richtigen Dirigenten natürlich bessere und schlechtere und so. Aber meistens, wenn es bei einer Session ist und jemand ist speziell da zum Dirigieren und die sind auch tatsächlich Dirigent, dann sind die eigentlich meistens ziemlich gut. Und dann gibt es bei denen, die auch orchestrieren und arrangieren und dass sie deswegen dirigieren, gibt es, würde ich sagen, ist die Mehrzahl nicht besonders gut. Also ein bisschen schwammig, kommt vielleicht irgendwie ein bisschen raus, wenn es so ein bisschen Odd Meters gibt oder sowas. Mhm.
Das erklärt so ein bisschen, weil ich habe schon so oft Making-of-Videos gesehen, wo dann da so ein Typ steht, wo ich mir denke, warum dirigiert der dann eigentlich?
Ja, es ist ja ein Klick da in den meisten Fällen.
Das kommt noch dazu, ja. Klar.
Also meistens, also habe ich den Eindruck, dass die Dirigenten eher so einen Kindergärtner-Effekt haben. Es muss halt irgendjemand da vorne stehen, der sagt, was jetzt passiert und mit der Booth koordiniert. Weil wir halt nicht alles aus der Booth hören die ganze Zeit aus dem Steuerungsraum, weil das auch zu viel ist, das brauchen wir gar nicht.
Aber wie viele musikalische Ansagen kommen denn? Also so mit hier...
Kommt auch auf die Musik an. Also teilweise schon irgendwas, dass das, was zur Musikalität gesagt wird, aber ein Großteil der Studio-Sessions dreht sich eigentlich nur um Korrektheit. Idealerweise versuchst du die musikalischen Sachen in der Section zu regeln. Und ich glaube, das ist oft halt einfach, man spielt es halt idealerweise musikalisch natürlich und dass es dann halt nicht extra gesagt werden muss und dass es den Leuten, die vorne stehen, dann hauptsächlich darum geht, dass alles korrekt aufgenommen wird, weil die haben ja idealerweise die Leute angerufen, von denen sie glauben, dass sie das gut können. Und musikalisch und ordentlich spielen. Ich glaube, der Einzige, von dem ich es weiß, der einzige Dirigent, Komponist, der ohne Klick aufnimmt, ist, glaube ich, John Williams. Weil der ist halt dann altmodisch. Der macht das einfach zum Bild.
Ja.
Und der kann das halt. Und der ist halt auch, soweit ich weiß, ich hab nicht mit ihm aufgenommen, aber soweit ich weiß, ist er ein sehr guter Dirigent. Und der kann das halt alles so machen, dass es dann wirklich zum Film optimal läuft. Aber den meisten Dirigenten würde man das sonst nicht zutrauen.
Ist aber halt auch geile Musik, muss man da
ja sagen. Ja, ist es halt auch. Genau. Und bei ihm ist es halt auch nicht nur Longtones. Er hat halt irgendwie die allergeilsten Themen, die sind halt, das sind halt Ohrwürmer. Wie viele moderne Filme könntest du jetzt nennen, bei denen du Ohrwürmer von der Score hast?
Ja. Gibt ein wunderschönes, weil wir gerade bei Superhelden waren, wunderschönes Video habe ich vor ein paar Jahren mal entdeckt, die so ein bisschen erklären, warum Marvel-Musik zum Beispiel austauschbar ist.
Interessant.
So, kann ich dir mal schicken. Also wirklich total spannend. Und erklären auch so ein bisschen den Prozess, was hinten dran so passiert. Und dass Komponisten natürlich teilweise vom Regisseur schon mal irgendwelche Musiken vorgegeben wird. Es soll so ein bisschen klingen wie da und ein bisschen da. Und dann klingen die eigentlich 1:1 genauso wieder. Und dass da nichts, also du kannst ja nichts nachsingen bei Marvel. Es ist ja wirklich so.
Das ist wahrscheinlich so ein bisschen so eine Huhn- und Ei-Frage, weil. Wenn deren Komponisten sagen, dass sie das und das wollen, klingt das ja eigentlich danach, dass die denen nicht vertrauen, dass die was Eigenes, Cooles schreiben. Weil ich glaube zum Beispiel, dass jetzt John Williams oder sowas da nicht besonders viele Vorgaben gehabt hat. Zumindest, also als er dann irgendwann, also schon dann relativ weit fortgeschritten in der Karriere war. Aber dann fragt man sich natürlich, vertrauen die Produzenten ihren Komponisten nicht, weil die Erfahrung mit schlechten Komponisten hatten? Oder ist die Tatsache, dass sie ihren Komponisten nicht vertrauen, kreiert das Komponisten, die halt dann auch nichts Neues schreiben können?
Ja.
Das ist halt so ein bisschen so, wo ging es los und warum machen die das so?
Also ich habe ein bisschen Angst, wenn John Williams, und das ist ja jetzt absehbar, irgendwann nicht mehr ist.
Ja.
Dass dann eine große, große Lücke entsteht, wo jetzt rein musikalisch, also erstmal nicht mehr so viel kommt. Es gibt immer noch schöne.
Es gibt schon noch ein paar gute, auf jeden Fall, auch zur Zeit.
Aber es ist ja trotzdem, das ist ja schon was sehr Eigenes. Da kannst du ja irgendwie alles auflegen, das klingt irgendwie alles.
Ja, also es gibt auch natürlich, es gibt auch noch andere Filme, die irgendwie ein cooles Thema haben und sowas alles. Aber ich sehe das genauso. Also ich glaube früher, ich sag mal so, ich glaube schon, dass die Komponisten heutzutage, dass die das auch in sich hätten, halt irgendwie interessante Musik zu schreiben. Und machen ja auch manche. Aber es wird denen dann wahrscheinlich einfach nicht mehr genug Freilauf gelassen heutzutage. Mhm. Weil früher hatte ich den Eindruck, auch so vor 30, 40 Jahren oder sowas, gab es total viele interessante Filmmusik.
Ja,
definitiv. Also ich habe gerade letztens Beetlejuice gesehen.
Den ersten?
Den ersten.
Mhm.
Und war echt so, ich hatte den noch nie gesehen und habe dann gemerkt, oh, ich habe irgendwas davon schon mal gespielt, bei den Oscars letztes Jahr. Und so, das war von dem. Und habe so gedacht, oh, was ist das für eine geile Score? Und sowas findest du heute halt so selten.
Ja.
Oder?
Das merkst du ja jetzt, da muss man gar nicht in Hollywood gucken, du merkst ja schon mal in Blasorchester-Konzerten, wenn es Filmmusik ist.
Ja, stimmt.
Was wird gespielt? John Williams. Erstmal alles, was der er hat, Star Wars, Harry Potter, Indiana Jones.
Ja, ja.
Dann kommt noch James Bond so ein bisschen, es ist eine andere Farbe, das kennt jeder.
Ja.
Dann kommt noch Fluch der Karibik und dann wird's schon dünn.
Stimmt.
Dann wird's noch dünn und das Neueste, was noch Blasorchester spielen, ist How to Train Your Dragon.
Ah,
was ja eigentlich auch ganz coole Musik ist.
Ja.
Aber dann hört's schon auf, finde ich. Also, dass sich da jemand mal an irgendwelche anderen Filme ranwagt, weiß ich nicht. Aber merke ich auch an mir, wenn ich Musik suchen würde, dann würde ich eher gucken, was gab es vor 20 Jahren.
Ja,
ich würde jetzt nicht in aktuellen Filmen nachgucken, worauf hätte ich jetzt Bock zu spielen.
Ist ja echt schade, ne?
Ja.
Also das ist halt, dadurch wird es dann halt auf einmal als Genre einfach weniger anreizend.
Ja, auf jeden Fall. Welche Filmmusik hättest du gern mal eingespielt? Und ich finde es schade, dass du nicht gefragt wurdest.
Also wenn, dann natürlich schon auf jeden Fall, also egal was von John Williams, das wäre natürlich das Geilste.
Ja.
Weil das einfach so gute Musik ist tatsächlich. Ja. Und einfach, dass halt wirklich so gute einfach Musik gemacht wird. Nicht einfach nur, hier ist irgendwie ein Soundtrack, sondern einfach richtige Musik als Soundtrack. Das ist einfach so selten. Und das ist natürlich auch dann das beste Orchester, was sie dafür zusammenstellen, die besten Leute und sowas. Und ich kenne die auch alle, aber in genau der Konstellation habe ich nicht mit denen gespielt, mit dem Typen. Das wäre schon schön gewesen.
Ich glaube, so viel macht er nicht mehr. Deine Chance ist leider, glaube ich, nicht mehr so hoch. Ja?
Nee, ich glaube auch nicht, dass das noch passieren wird. Aber das ist auch okay, damit habe ich mich abgefunden. Ich ärgere mich sehr, ich habe letztens was absagen müssen, worauf ich mich sehr gefreut hatte. Ich bin ein großer Randy Newman-Fan.
Mhm.
Und der hat ein Musical geschrieben, Faust heißt das.
Okay.
Vor längerer Zeit schon, so wie ich das verstehe. Und das sollte eigentlich 2020 aufgeführt werden in L.A. Und es war alles planmäßig. Und dann, was passierte natürlich? Corona. Das heißt, es wurde dann gecancelt oder verlegt. Und dann wäre das genau Ende dieses Monats würde es jetzt passieren. Aber da kann ich leider nicht, da bin ich verhindert und konnte das halt auch nicht zurechtrücken. Und jetzt musste ich das leider absagen und ärgere mich extrem, denn ich denke, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Randy Newman kommt, extrem groß ist. Und ich finde seine Musik so toll, ich glaube, es wäre unfassbar, einfach hätte super viel Spaß gemacht, das zu spielen. Schwierige Entscheidung manchmal.
Ja.
Ja.
Und Oscars, wie läuft das ab?
Das ist auch sehr komplex, der Gig. Da gibt es Musik vorher, vielleicht so ein paar Tage vorher oder sowas, aber es sind einfach irrsinnig viele. Also erstens gibt es ein Buch, ein ganzes Buch, was auf dem Notenständer steht, das sind Sachen, Cues von den vorherigen Jahren, die dann vielleicht wiederverwendet werden. Und dann gibt es einen anderen Folder, einen Umschlagordner mit den Sachen für dieses Jahr. Wenn es einen Dropbox-Link gibt, dann ist es eh nur für die neuen Sachen. Man taucht auf, die ersten zwei Tage oder so werden Pre-Records gemacht. Das heißt, wird sofort alles aufgenommen und auch zack, zack. Das heißt, da hat man dann nicht viele, viele Takes oder so. Das sind dann Sachen, die in der Show benutzt werden, wo das entweder einfach zu schnell geht, sodass man das nicht live spielen kann. Oder zum Beispiel hat der MD hat sich dafür entschlossen, dass er nicht selbst für die Musik verantwortlich sein will, die Leuten Bescheid gibt, dass sie zu lange geredet haben und von der Bühne gehen sollen. Das heißt, das wird auch voreingenommen und dann drückt da jemand anders den Knopf, das wollte er nicht machen. Die ersten zwei Tage Proben ist das, Pre-Records, und dann gibt es ungefähr zwei Tage Proben für alles andere, für alles, was live gespielt wird. Dann gibt es vielleicht noch einen anderen Tag, wo, wenn irgendwelche Stars was mit dem Orchester quasi machen, die das dann proben können, dann gibt es einen Soundcheck on location und dann gibt es noch einen Run-Through, einen anderen Tag, auch im Theater, und dann gibt es den Showtag. Da gibt es dann nochmal einen Run-Through morgens. Vielleicht war es ein Run-Through zu viel. Vielleicht gab es keinen extra Run-Through-Tag. Aber es ist auf jeden Fall, es gibt viel, es ist auch komplex, was die Logistik angeht, weil halt überhaupt die Erlaubnis zu bekommen, in das Gebäude zu gehen, da musst du so und so viele Hürden halt erstmal durchschreiten und brauchst so viele Tickets für dein Auto und Labels und alles Mögliche. Und der Gig selbst ist dann eigentlich ziemlich durchgetimed.
Wie ist das für euch? Weil ich bin da nicht so tief drin, aber ich kriege immer wieder die Diskussion mit, dass die Oscars ja auch irgendwie ein bisschen langweiliger waren.
Das kann sein. Ich habe mir die schon noch nie angeschaut.
Okay, ihr kriegt davon gar nicht so viel mit.
Ja, wir kriegen schon was davon mit, aber gut, man sitzt halt da beim Gig. Ich habe mir die früher, ich glaube, ich habe es mir einmal als Teenager irgendwie angeschaut, sind mir nachts wach geblieben. Aber ich weiß nicht, ob sie damals besonders spannend waren. Ich glaube, wir sind währenddessen eingeschlafen, weil es dann halt irgendwie 3 Uhr morgens war oder sowas. Ich finde es witzig, jetzt halt irgendwie, weil man, also teilweise finde ich es witzig, glaube ich. Und warum? Ich weiß auch nicht.
Aber warst du im Skandal ja da als Will Smith?
Nee, leider nicht.
Schade.
Was ist ja leider nicht. Aber nee, da war ich nicht da. Das war, glaube ich, das Jahr davor.
Ah, okay. Ja.
Aber ich habe von den Musikern, die da waren, das Jahr auch gehört, die dachten halt auch alle, what's going on? Meinte, das ist ernst? Was passiert hier? Ist das ein Scherz? Ist es aufgesetzt?
War irgendwie lange nicht so klar, gell?
Ja, aber es wirklich nicht, ja.
Wir haben vorhin so ein bisschen über Ankommen, finanzielle Nöte gesprochen. Würde es gehen, nur mit diesen Studio-Jobs da zu überleben? Also sind die gut bezahlt?
Kommt ein bisschen drauf an. Also was ich jetzt so ein riesen Blockbuster bezahlt natürlich mehr als so ein kleiner Indie-Film, weil das dann auch eine andere Vertragskategorie ist, wenn es ein Union-Gig ist. Aber klar, es ist einfach ein anderes Budget. Wenn du, also du kannst auf jeden Fall davon leben, wenn du halt viele von den Sessions spielst die ganze Zeit.
Ja.
Aber es gibt halt einen, es gibt einen kleinen Kern von Leuten, die auf quasi beinahe allen Sessions irgendwie sind. Dann gibt es einen größeren Rahmen von Leuten, die irgendwie viele Sessions machen und regelmäßig, aber nicht die ganze Zeit. Die machen dann noch andere Sachen auch, andere Gigs. Und dann gibt es ganz viele Leute, die halt hauptsächlich andere Sachen machen, dann hier und da ab und zu mal eine Session spielen oder sowas.
Ich glaube, in welcher Kategorie bist du?
Ich bin in der zweiten.
Ah.
Ja. Wobei jetzt habe ich in letzter Zeit weniger solche Sessions gespielt, weil ich halt einfach nicht da bin. Und dann macht das ja auch keinen Sinn. Aber ich war also die meiste Zeit in der zweiten Kategorie. Also ich habe immer regelmäßig gespielt, aber ich war nie irgendwie, also es sind halt die Leute, die in dieser Top-Kategorie sind, das sind teilweise die halt auch seit 30 Jahren schon in dieser Kategorie sind. Das wechselt sich sehr langsam aus. Und ganz ab und zu kommt dann halt mal jemand Neues, der da dann irgendwie so reinrutscht. Aber ich weiß nicht. Also ich weiß auch nicht, ob ich jemals in diese Top-Kategorie gekommen wäre, weil ich bin, glaube ich, einfach zu obsessiv, zu paranoid, was Technik angeht. Und habe, glaube ich, deswegen nie das hohe Technik-Level erreicht, was diese Menschen bekommen haben. Ob das der Grund ist oder was auch immer, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, ich wäre vermutlich in der zweiten Kategorie geblieben. Ist aber auch völlig okay, weil ich mag ja auch andere Sachen total gerne. Also eigentlich spielmäßig machen mir andere Sachen mehr Spaß. Aber trotzdem sind diese Sessions natürlich total cool.
Du bist ja auch mit dem Ziel rüber, Filmmusik zu machen.
Genau.
Also vorhin gesagt, würdest du jetzt, also ich, so von außen denke ich mir so, wow, die spielt Filmmusik ein. Ist das so für dich oder ist das eigentlich, ist halt ein Job irgendwann?
Ja, also ich finde, irgendwann ist es schon ein Job. Aber man, ich finde, ich bin trotzdem, also ich glaube, die einzige Art und Weise, wie du den Job kontinuierlich machen kannst, ist, dass du das zwar als Job siehst, also du findest eine gewisse Routine in dem Ablauf und alles, aber dass du halt nie dann auf einmal anfängst, dass es dir egal ist, ob du da einen guten Job ablieferst oder sowas. Also du musst halt die Ambition muss halt die ganze Zeit total hoch bleiben. Ich glaube, aber dass so dieses Wow, und heute nehmen wir für einen Film auf, das ist unglaublich, wie krass das ist, dass ich hier sein darf. Dass manche Leute behalten sich das tatsächlich sehr lange und das finde ich faszinierend, weil das für mich nicht funktioniert. Ich kann nicht so viel, so spannend fand ich es dann nach einer Weile nicht mehr.
Sagen wir so. Zu viel, zu lange Töne.
Ja, oder was auch immer. Es ist auch eine sehr besondere Umgebung und es ist sehr, sehr politisch und alles Mögliche. Und entweder man fühlt sich da extrem wohl oder nicht. Und entweder man hat da total Bock drauf die ganze Zeit oder nicht.
Ich will noch ein politisches Thema aufmachen.
Ah, na gut.
Weil mir das so heute so ein bisschen aufgefallen ist, ich war nochmal auf deiner Homepage, habe so ein paar Bilder durchgeguckt. Und ich weiß nicht, sagt dir Abby Conant was?
Ja.
Ja, die war ja auch schon im Podcast.
Ah, okay.
Und ich verfolge sie auch so ein bisschen auf Facebook und sie prangert ja quasi jede Woche irgendwas anderes an, wo keine Frauen drin sitzen.
Stimmt.
So, wenn man deine Bilder jetzt anguckt, bist du auch oft die Einzige. So
ja,
in den stimmt, ja. In den Brass Sections. Findest du das schlimm?
Nicht wirklich. Und ich ehrlich gesagt denke ich überhaupt nicht viel darüber nach, wenn ich da bin. Mhm. Weil, also ich meine, ich habe gute Freundinnen in der Branche und freue mich auch, wenn ich die bei einem Gig sehe. Mhm. Aber ich freue mich auch, wenn ich meine männlichen Freunde bei so einem Gig sehe. Also das heißt, es macht dann in der Hinsicht keinen so großen Unterschied für mich, dass ich jetzt quasi bei der Arbeit nur von Männern umgeben bin. Mhm. Und ich habe mich immer gut verstanden mit Männern. Von daher war es nie irgendwie, oh, ich fühle mich hier aber unwohl oder so. Und man kriegt natürlich irgendwie viel mit, was man vielleicht gar nicht hören möchte als Frau. Aber ich habe so ein bisschen das, ich bin so ein bisschen zwischen den Stühlen, was das Thema angeht, weil ich immer so ein bisschen hin und her schwanke von, oh ja, ich habe auch echt schlimme Sachen erlebt und auf der anderen Seite ist es mir aber auch irgendwie egal und ich habe keine Lust, mir darüber die ganze Zeit Gedanken zu machen, weil mir das musikalisch, glaube ich, nicht hilft. Ich will eigentlich einfach nur auftauchen, Musik spielen, so gut, wie ich das kann und mit den anderen Leuten. Und ich denke nicht die ganze Zeit daran, ich bin eine Frau, ich bin eine Frau, ich bin eine Frau. Deswegen finde ich es manchmal anstrengend, dass es dann immer wieder bemängelt wird. Und das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite denke ich auch, dass es gut ist, wenn da mehr Frauen sind, weil das funktioniert ja tatsächlich, dass kleine Mädchen dann denken, wow, das kann ich auch machen. Für mich war es nie ein Gesichtspunkt, dass ich da jemanden sehen muss, der so aussieht wie ich.
Das wäre nämlich meine nächste Frage. Genau. Wer war so dein Role Model als Jugendliche?
Nee, es war nie irgendwie so, oh, ich will so wie die und die oder der und der oder irgendwie sowas sein. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich irgendwelche Role Models hatte als Jugendliche. Und so später im Studium oder sowas musikalisch waren das natürlich waren das natürlich Männer, weil das vom Instrument her dann auch eigentlich nur das gab. Yeah. Aber Role Models. Ich glaube, ich suche mir eher so ein bisschen was von einer Person und ein bisschen was von einer anderen Person zusammen. Es gibt Leute, die ich also wirklich total toll finde, wie die drauf sind, wie die ihr Leben leben, wie die mit Musik umgehen und alles Mögliche, wie die mit Menschen umgehen. Aber ich weiß nicht, ob ich die dann trotzdem als Role Model bezeichnen würde. Was waren denn deine Role Models als Teenager?
Puh.
Siehste?
Ah. Ist die erste, die mal eine Gegenfrage stellt.
Ja.
Trompeterisch gab es natürlich schon welche, das ist klar. Ganz früher weiß ich noch, so mit 12, 13, Maynard Ferguson.
Ah, natürlich.
So gleich mal entdeckt, so was, oh, kann man so hochspielen?
Ja.
Krass. Dann kamen diese ganzen High-Note-Screamer-Typen mit Cat Anderson und so.
Ja, ja.
die Phase war aber dann, glaube ich, so mit 15, 16 rum, weil ich für mich festgestellt habe, okay, ich kann es nicht. Nee, und ich habe es auch nicht gebraucht. Also da, wo ich gespielt habe, war das völlig
unnötig. Das finde ich total wie out of context.
Ja, also weiß ich nicht. Ich wollte schon immer alles machen. Also sowohl im Orchester sitzen, als auch in einer Pop-Funk-Band spielen. Aber deswegen muss ich kein C4 spielen können. Das geht auch anders. So, also so, und dann durch...
Manche Trompeter wollen das trotzdem einfach nur...
Ich weiß, aber deswegen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Nee. Ich habe das auch in Musikvereinen, wo ich mir immer denke, vergiss, klingt lieber schön, habt ihr mehr davon. Ja. So, also war immer so meine Maxime. Selbst im Landesjugend-Jazz-Orchester, dann habe ich halt nicht Lied gespielt. Aber dann...
Das heißt ja nicht, dass du weniger wert bist als Trompeter, nur weil du nicht hochspielst.
Ja. Genau, ich habe das ja trotzdem irgendwann mal studiert. Und
aber das ist witzig, finde ich, weil bei Trompeten wird oft auch anerkannt, dass es ja nicht nur das hohe Register gibt, weil es gibt ja extrem viel schöne Musik mit Trompeten, die halt in einem, ich sag mal, normalen Register spielen oder sowas, halt nicht extrem Register. Und witzigerweise ist bei Bassposaune immer das Ding, dass sobald man irgendjemand mitbekommt, dass du Bass besonders spielst, sagen die immer, boah, du findest richtig tiefe Töne voll geil, ne? So, ja, klar, das macht Spaß, irgendwie so Pedal Notes zu spielen, aber ich finde auch den Rest des Instruments sehr schön.
Nicht nur fünf.
Nicht nur das Stil, also das finde ich immer witzig, weil aus irgendeinem Grund, es gibt halt auch viele Bassbesonisten, die eigentlich nur gerne tief spielen. Und ich denke mir, das ist ein bisschen schade, weil das Instrument hat ja einen sehr eigenen Klang im ganzen Register. Es klingt ja höher nicht auf einmal wie eine Tenorposaune, nur weil es das richtige, also nicht nur weil es das gleiche Register ist. Und bei Trompete gibt es, glaube ich, mehr Verständnis dafür, dass es nicht nur das extreme Register
ist. Kommt drauf an, mit wem du dich umgibst.
Ja, okay, das stimmt natürlich auch. Ja, das stimmt.
So, also von der Sicht, genau. Ja. Also ich bin da schon immer sehr breit aufgestellt. Mir war eigentlich immer nur wichtig, dass sie gut klingen. Also Ferguson nach wie vor, aber auch da hat sich der Reiz verloren, weil ich finde, sobald er unten spielt, klingt er halt einfach scheiße. Na, naja, ist so. Also das ist nicht meine Soundvorstellung. Ja. Dass er spielen konnte, um Gottes Willen. Das will mir jetzt nicht anmaßen zu. Also, aber da gibt es halt andere irgendwie, die mich mehr beeindrucken, weil sie irgendwie kompletter sind. Auch hochspielen können, technisch Alan Visotti zum Beispiel. Ist irgendwie nochmal eine andere Sache. Aber es braucht natürlich auch Wegbereiter wie Ferguson, die das überhaupt irgendwie...
Ja, das stimmt. Das ist halt tatsächlich... der dann den Horizont erweitert hat.
Genau.
Weil man glaubt, man wusste nicht, dass das möglich ist, bevor der das gemacht hat.
Oder auch als mit, ich darf ja gar nicht sagen, wie ich das entdeckt habe. Ich war ja noch Generation Napster.
Ah, okay, doch, das habe ich auch gerade noch.
So ein bisschen, ich wusste überhaupt nicht mal, dass das, also als ich das erste Mal irgendwelche Sachen runtergeladen habe, habe ich mir überhaupt nicht mal einen Kopf gemacht, dass das vielleicht illegal sein könnte.
Ja, das stimmt. Ich erinnere mich auch an Napster. Ich glaube, das war das Erste, was ich noch mitgemacht habe, aber es war nur noch sehr kurz, es war so Ende Napster.
Ja, das heißt, du bist jetzt auch 38, genau. Oder? Ja, dann sind wir ja gleich alt.
Ah, siehst du?
Ja.
Und dann gab es Deezer?
Da war ich raus.
Ah, okay.
Dann schon. Aber so bei Napster weiß ich noch, und dann irgendwelche, ich habe gesucht Birdland, weil wir das gerade gespielt haben in der Big Band, und dann Maynard Ferguson, Birdland. Geil, lass ich mal runter. Und dann so, wow! Was passiert hier? Irgendwie. Das waren so die Dinge irgendwie. So. Aber Role Model würde ich jetzt nicht so zwingend
sagen. Weil Role Model ist ja irgendwie auch mehr als nur spielen, ne?
Ja, aber dazu glaube ich.
Die Attitude.
Genau, aber ich glaube, dazu hat man ja auch früher zu wenig mitbekommen. Das wäre ja heute wieder anders, weil durch Social Media und dem ganzen Kram kriegst du ja so.
Man kann so ein bisschen einen Eindruck bekommen davon, wie wir drauf sind. Ja, das stimmt.
Also, wen ich mal netterweise kennenlernen durfte, war Wayne Bertrand.
Wayne ist einer meiner Role Models, glaube ich, tatsächlich jetzt. Ich finde, der spielt einfach unglaublich. Mhm. Ist ein total guter Section Leader. Mhm. Leute mögen das gerne mit ihm in der Section spielen. Das ist nicht so, dass sie dann Angst haben und alles verkicksen oder sowas. Ist einfach ein total guter Section Leader, super Trompeter, total guter Typ. Und ist einfach immer ist sehr hilfreich, glaube ich, als Mensch gegenüber vielen seiner Kollegen.
So soll es sein, eigentlich.
Echt, also unglaublicher Trump.
Ja, ich habe den mal auf so einer Masterclass gesehen und dann kam er gerade von den Oscars und hat so ein bisschen erzählt. Und ich weiß nicht, ob...
Und dann stellst du mir jetzt die gleichen Fragen nochmal?
Genau. Genau, das tue ich. Nein, er hat so ein bisschen erzählt und Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe es mir auf jeden Fall damals abgekauft. Er hat halt dann auch über Filmmusik gesprochen und hat halt gesagt, okay, es wird dann halt auch geguckt, wer es am besten kann. Also, klar, wenn da ein klassisches Solo steht und der Nachbar halt eher der klassische Trompeter ist, dann spielt
auf jeden Fall
der das. So, und das fand ich total spannend, weil wenn das schon mal jemand sagt wie Wayne Bertrand, der ja schon auch eine Größe ist.
Ja.
Und ich fand das so erhellend, weil auch ganz viele natürlich Musikvereins Trompeter in dieser Masterclass saßen, die war beim Thumann damals, und dachte ich mir, hört bitte genau zu, es geht nicht ums Ego, es geht um die Musik, es geht darum, wer es gerade besser spielen kann.
Ja.
Scheißegal, wie genau groß dein Ego jetzt ist, und du, genau, das ist vielleicht auch noch, also muss ja noch nicht mal hoch sein, es kann ja auch was anderes sein, was kann irgendwas besser sein, was Lyrisches sein.
Ja, genau, es kann was Lyrisches sein, es kann auch was sein, dass ab und zu gibt es zum Beispiel mal so ein, hier musst du, was, wenn es klassisch notiert ist, steht ja irgendwie Ad Lib oder sowas. Mhm. Und da musst du vielleicht einmal mal kurz so im Stil von der Musik drei Töne improvisieren oder sowas. Ja. Für manche ist das dann gar kein Problem. Und andere Leute kriegen wahrscheinlich einen Nervenzusammenbruch, wenn sie daran denken, was zu improvisieren.
Ja.
Und das wird halt extrem schnell verteilt.
Macht man das vorher dann aus? So, du?
Ah, hier also ist die Stelle. Normalerweise ist auf jeden Fall der Section-Leader so früh da, dass er halt durch die Musik durchschaut. Mhm. Und wenn da irgendwas ist, was bei ihm drin ist, was keinen Sinn macht, stilistisch gesehen, mhm, vielleicht, dann, und er weiß sicherlich, wer sonst da sitzt, dann würde er das vor der Session regeln, denke ich.
In welchem Stil fühlst du dich am wohlsten?
Ja, ich glaube echt so Old-Time-Big-Band-Jazz. Mhm. Das ist so der Sweet-Spot, wo ich mir keine Sorgen machen brauche.
Und was geht nicht so, wo du denkst, ja, hoffentlich schnell rum?
Ich glaube, so neue Musik finde ich hart. Ja. Ich habe nichts dagegen, aber wenn ich selbst spiele, habe ich Schwierigkeiten, da so reinzukommen. Und ich höre es mir halt auch nie an, deswegen glaube ich, verstehe ich auch nicht genug von der Musik. Aber ich hab keine negativen Gefühle gegenüber neuer Musik, aber ich finde es
schwierig. Das andere wäre aber auch verständlich.
Gibt viele Leute, die da, ja. Aber ich will es nicht abtun, weil also ab und zu habe ich auch mal dann irgendwie was gespielt, wo ich dachte, okay, da konnte ich irgendwie was gewinnen daraus. So. Also dem konnte ich was abgewinnen.
Ich habe ja vorhin in der Begrüßung vorgelesen, dass du mit unfassbar großartigen Menschen schon zusammenspielen durftest. Mhm. Quincy Jones, mhm, Adele, ja, wie sie alle heißen. Wer war für dich so der faszinierendste Mensch?
Ach, ich wünschte, ich könnte Randy Newman sagen.
Ja.
Aber ich habe es leider nicht getan.
Kommt noch.
Ja, bestimmt.
Der hört das jetzt und sagt dann,
boah, ich verstehe Deutsch, deswegen, ja, ist es voll praktisch jetzt. Ja. Ich habe ihn mal bei so einer Funktion, bei so einem Event in Hollywood kennengelernt, also nicht kennengelernt, getroffen, und bin so an ihm vorbeigegangen, während wir so zwischen zwei Tischen uns so durcharrangieren mussten. Mhm. Und er hat mich angeschaut und gesagt, hello. Und ist halt weitergegangen, ich bin weitergegangen, und es war so das perfekte Randy Newman, hello. Ich dachte, yes. Geil. Aber, ja, das ist leider dabei geblieben. Faszinierend. Es gibt halt viele Leute, die faszinierend sind, auf unterschiedliche Art und Weise. Also zum Beispiel von den Leuten, die du vorgelesen hast, Quincy Jones ist natürlich faszinierend, weil er einfach ist ja, das kann man gar nicht in Worte fassen, was der für die Musikgeschichte.
Lebende Musikgeschichte.
Halt. Wirklich, genau.
Und brutalster Workaholic.
Ja, auch das.
Also ich hab mir diese Doku jetzt erst letztens nochmal angeguckt und dachte, ja, wann schläft.
Im ersten Shot, im allerersten Shot, glaube ich, für so eine halbe Sekunde bin ich drin.
Ehrlich? Dann, ja, gucke ich nochmal rein.
Schau nochmal rein.
Das ist
so ein Shot von der Bühne beim Monterey Jazz Festival. Also man sieht da so, ja, Big Band.
Ja.
Und wenn ich mich recht erinnere, ist es so von Stage Left. Also wird quasi so die Band gezeigt, weil das war ein Quincy Jones Tribute.
Ja, genau.
Das,
ja,
wir gespielt,
ja,
haben. Und da, genau, da war er halt auch da. Und er saß halt an der Seite, wo ich gesessen habe. Und aus irgendeinem Grund kannte er dann meinen Namen und hat dann gesagt, yeah, Julianne. Und ich so, cool. Da habe ich nachher noch ein Foto gemacht mit ihm. Aber er war total nett. Aber er ist auch immer total nett. Also es gibt halt immer nach Konzerten so eine ganze Traube von Menschen, die dann an ihm dranhängen.
Mhm.
Und er hat irgendwie irgendwelche deutschen Wörter gelernt, die wollte er gerne loswerden. Von daher ist es auch
okay. Zum Beispiel?
Das möchte ich nicht wiederholen.
Ah, okay. Ja, ja. Die Sorte von Wörtern.
Die Sorte Wörter, genau.
Okay.
Andere Person, die ich auch sehr faszinierend fand, war zum Beispiel Lady Gaga. Weil ich habe verschiedene Gigs mit ihr gespielt, aber das erste Mal war, ich glaube, 2016 für die Grammys. Da war David Bowie gerade gestorben. Und das war dann ein Tribute für ihn. Und wir haben, entweder eine Woche oder zwei Wochen lang jeden Tag geprobt davor, weil es halt ein sehr komplexes Medley war, was wir gespielt haben. Und es wurde ständig dann weiterentwickelt und alles Mögliche. Und am ersten Probentag kam Lady Gaga halt in den Raum und hat sich, es waren vier Streicher, vier Bläser und dann die ganze Rhythmusgruppe, und hat sich einfach jedem vorgestellt, Hand geschüttelt, hi, I'm Stephanie, bla bla bla, und war halt super cool die ganze Zeit. Total irgendwie down to earth. Und auch bei den anderen Sachen, bei denen ich gespielt habe mit ihr, war sie eigentlich immer cool, auch so zu den Musikern. Und im Vergleich dazu zum Beispiel gibt es halt andere Stars, die dann gar nicht so drauf sind, die eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun haben wollen.
Zum Beispiel? Die werden das hier nicht hören.
Ja, die werden das nicht hören. Aber zum Beispiel diese Konzerte mit Adele waren total schwierig, weil, also das heißt schwierig, also es war nervig, weil, also es waren ursprünglich 8 und dann wurden 10 Konzerte draus, ausverkaufte Konzerte im Staples Center, das jeden Abend irgendwie 18.000 bis 20.000 Leute oder so. Und uns wurde gesagt, dass wir, wenn wir ihr auf dem Gang begegnen, dass wir sie nicht ansprechen dürfen. Also warum? Man darf, also gar nicht. Das heißt so, warum? Man darf nicht irgendwie so nicken und Hallo sagen oder sowas?
Ja, aber
so, nein, zusammen. Ihr dürft keinen Kontakt aufnehmen mit Adele. Das heißt, okay, Soundcheck, wartet man dann irgendwie auf der Bühne, dann kommt sie und sie ist halt eigentlich total gut drauf, macht Witze und sowas, aber man darf halt eigentlich nicht mit ihr reden. Total weird.
Okay.
Ja, total seltsam. Aber das war speziell für... Also die Bläser haben die jeweils pro Stadt eingekauft dafür und der Rest, also die Streicher und, also es waren 4 Bläser, 4 Streicher, Rhythmusgruppe, genauso wie bei Lady Gaga davor. Die anderen sind halt mit auf Tour gewesen, das heißt, da war ein bisschen mehr Connection, aber wir waren da so ein bisschen außen vor, aber generell durfte man sie einfach nicht ansprechen. Und es war auch sehr herzzerreißend, weil sie war halt bei den Konzerten auch immer total witzig die ganze Zeit. Echt so total easygoing, casual. Und ich so, okay, aber... und die haben dann gesagt, so, ja, das ist halt einfach Produktionspolicy, dass man das jetzt nicht machen soll. Und da denkt man sich, sehr gut, aber das, von wem kommt denn das am Ende? Ist das dann, sieht das dann doch... Also das war dann halt faszinierend blöd eigentlich. Aber ansonsten... Die Leute, die mich eigentlich am meisten faszinieren, sind die in der Clayton Hamilton Jazz Orchestra Band, in der ich spiele. Und das sind nach wie vor Jeff Hamilton und Jeff Clayton. Jeff Clayton ist leider gestorben. John Clayton. Die sind also unglaubliche Musiker, meinem Empfinden nach. Und die Art und Weise, wie die Band leiten und halt wie die Art und Weise, wie die Band motivieren, halt jedes Mal wieder und wie sie die Band zusammenstellen und das Repertoire und alles Mögliche, das finde ich faszinierend, wie die eigentlich als Menschen sind.
Was sind No-Gos als Bandleader für dich?
Ich würde sagen, böse werden und Leute in der Band anschreien dafür, dass sie irgendwas gemacht haben. Das ist vielleicht schlecht, weil niemand spielt dadurch besser. Weder ja, die Person.
Niemand macht es mit Absicht.
Ja, auch das.
Das ist ja, eine wichtige Erkenntnis, finde ich.
Ja, das stimmt. Gut, wenn es ein Fehler war, ja. Aber es könnte halt auch sein, dass jemand irgendwie, keine Ahnung, sagen wir mal, jemand kommt zu spät. Hat man natürlich auch nicht mit Absicht gemacht, wahrscheinlich. Aber es ging da nicht ums Spielen. Aber keine Ahnung, kippst eine Wasserflasche um oder sowas. Also egal, irgendwas, was man getan hat. Und einfach die Atmosphäre, die das kreiert, wenn so viel Negativität dann im Raum ist, ist einfach für alle fühlbar. Mhm. Ich glaube, das ist schlecht. Ansonsten als Bandleiter... No-Go. Also ich glaube, als Bandleiter sollte man schon die Musik kennen, die man mit der Band spielt.
Was unterscheidet die Szene in Amerika zu Europa? Dass es dich auch wieder gereizt hat, auch wieder jetzt zurückzukommen?
Ich finde, dass in Europa mehr kreative Projekte gestartet werden.
Ehrlich?
Ja. Also ich glaube, dass in Europa mehr kreative Projekte starten, weil hier... Subventionierung existiert auf einem Level, auf dem man das tatsächlich dann machen kann. Mhm. In den USA ist es extrem schwierig, Geld zu verdienen mit irgendwas nicht kommerziellem musikalisch.
Okay.
Das heißt, dass man sich jetzt ein eigenes Projekt überlegt und das ist kreativ und man hat wirklich Bock, das zu spielen und dass man gleichzeitig damit irgendwie in einem in einer respektablen Menge Geld verdienen und Musiker bezahlen kann, mhm. ist extrem unwahrscheinlich.
Okay.
Und das ist einer der Gründe, weswegen ich das interessant fand, wieder nach also mehr Zeit in Europa zu sein, weil ich dachte, okay, dann kann ich jetzt vielleicht, auch wenn ich hier bin, dann habe ich öfters auch einfach mal Zeit, dann kann ich jetzt vielleicht dann in die Projekte, die ich halt immer starten wollte, aber dann kam ja halt immer Arbeit dazwischen und das muss dann halt Vorrang haben, weil du kannst halt mit diesen Projekten gar kein Geld verdienen. Mhm. Kam mir dann immer was dazwischen und deswegen habe ich das nie gemacht. Ich mache es jetzt natürlich trotzdem nicht, weil ich jetzt irgendwie irgendwelche anderen Gründe vorwerfen kann, aber ich finde, dass es insgesamt gibt es viel mehr so auch so ein bisschen so ESO-Projekte oder sowas, was einfach so ein bisschen freieres Zeug ist oder wo Leute einfach Spaß haben können an der Musik und es geht halt nicht einfach nur primär darum, Geld zu verdienen mhm. und das ist, weil halt Kunst mehr gefördert wird.
Okay.
Und es wird natürlich auch immer bemängelt, dass es weniger und weniger wird, aber mhm. es ist immer noch sehr viel mehr als in den USA.
Krass, hätte ich gar nicht gedacht.
Ja.
Gibt es irgendwann die Juliane Gralle Band?
Theoretisch gibt es sie schon. Ich habe die Musik geschrieben, ich weiß, wer drin sein soll. Ich muss halt nur tatsächlich anfangen, das zu spielen oder zu proben.
Wer soll da drin sitzen? Kennt man da Namen?
Ja, kennt man, aber dadurch, dass die Band nicht existiert.
Ja, aber wir können ja mal kurz träumen.
Ja, lieber nicht. Aber es ist ein elektrisches Tuba-Trio. Das wäre dann Tuba mit vielen Pedals. Ich habe angefangen mit so den ganzen Effekten und sowas da rumzuspielen. Und dann wäre das noch Gitarre, auch mit Effekten und dann Schlagzeug. Und das wäre dann eher so...
Spannend.
Ja, und das wäre dann eher so... So ein bisschen, also ich finde Crossover und Fusion klingt heutzutage halt immer so abgeschmeckt irgendwie, aber es wäre tatsächlich halt so eine Mischung aus Jazz und Pop.
Ich hab den Namen gerade nicht parat. Das ist auch ein Trio. Bassklarinette, Posaune, Schlagzeug. Aber das wird dann eher...
Bassklarinette auch einfach extrem schön.
Ja.
Ja.
Aber das wäre dann eher auch was in Europa stattfinden würde.
Ja. Es sei denn, es gibt genug Förderung in Europa, sodass ich die Band in die USA mitnehmen könnte. Aber ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Also ich glaube, wenn man dann vielleicht schon was vorweisen kann, dass die Band irgendwie erfolgreich ist oder sowas, dann könnte man vielleicht auch in den USA tatsächlich einfach also richtige Gigs dafür bekommen. Aber ich glaube, dass das insgesamt schwierig ist. Mhm. Und also beinahe alle so Jazzclub-Gigs oder sowas bezahlen, ja schrecklich. Auch dafür ist New York ja auch bekannt zum Beispiel. Okay. Dass selbst irgendwie die allergeilsten, hippesten Jazzmusiker in New York halt trotzdem noch irgendwie einen Nebenjob haben müssen, weil einfach die Gigs nicht bezahlen.
Wenn wir ganz kurz die politische Sache von Amerika aufmachen.
Ah ja.
Aber nur ganz kurz.
Ja, ja.
Wie wirkt sich das in der Musikerlandschaft aus? So, wenn jetzt tatsächlich ein Mr. Trump...
Also ich glaube, wir versuchen uns einfach nicht anzusprechen. Es wird einfach nicht diskutiert bei okay. Gigs, also Politik.
Ja.
Weil es halt so krass polarisierend ist, dass du eigentlich gar nicht mit jemandem, der jetzt eine andere Meinung hat, als du in ein vernünftiges Gespräch führen kannst. Es wird so schnell so hitzig,
ja.
dass das eigentlich gar nicht geht. Das heißt, man redet einfach nicht drüber und dann kommt auf Facebook natürlich trotzdem raus, dass irgendjemand das und das denkt oder was auch immer und dann wird darüber geredet und dann sagt so, ja, but he's a Trumpster, bla 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 und dann ist, okay. Und irgendwann wird dann immer wieder zur Vernunft gerufen und gesagt so, hey, für die Musik, die wir versuchen zusammen zu spielen, ist das irrelevant, also lass uns einfach versuchen, darauf zu konzentrieren. Aber ob es sich jetzt zum Beispiel auf Gigs auswirkt, wer Präsident wird, also jetzt ökonomisch oder sowas,
ja.
ist schwierig zu sagen.
Okay. Bist du froh, dass du jetzt in Kopenhagen wohnst? Aufgrund dessen?
Ja, ich habe witzigerweise Anfang dieses Jahres auch die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen. Das ist ein gutes Timing. Und kann deswegen auch wählen. Ich bin froh, dass ich in Kopenhagen bin. Aber auch wegen anderer Sachen, weil einfach Infrastruktur da gut ist, weil ich das Gefühl habe, dass das Land doch noch versucht, Sachen auf Logik aufzubauen. Mhm. Das ist auch schön, schöner Kontrast. Ich bin froh, dass ich da bin, unter anderem deswegen, weil ich mit etwas mehr Abstand zu den USA etwas entspannter mit der Situation da umgehen kann. Und es betrifft mich natürlich trotzdem, unter anderem, weil ich jetzt auch dann Staatsbürgerin bin, aber also da zu sein, während das alles passiert und diese dicke Luft die ganze Zeit mitzunehmen, ist halt so unfassbar anstrengend. dass ich es schön finde, da so ein bisschen Abstand zu haben.
Mhm. Hast du einen Zweitwohnsitz da drüben?
Also ich bin gerade technisch gesehen in 3 Ländern gemeldet. Also ja, es ist alles schwammig. Ja.
Okay.
Aber ich bezahle auch in allen 3 Ländern Steuern. Also das muss man dazu sagen. Ich versuche das noch alles irgendwie ein bisschen besser zu regeln. Aber also ich hinterziehe keine Steuern.
Du musst richtig unfassbar reich sein.
Unfassbar, genau. Genau. Ja, ja. Das ist so traurig.
Auf was bist du am meisten stolz in deiner Karriere?
Wie gesagt, Bob's Burgers, the movie.
Okay, okay. Ich guck dir noch.
Ich weiß nicht, ob das stolz ist oder einfach nur, es macht mir einfach Spaß, weil ich das so geil finde. Stolz, ich glaube dann tatsächlich halt, also in die, ich würde sagen, in die USA gezogen sein und das durchgezogen zu haben, weil mir extrem viele Leute, wenn ich die dann auch nach langem das erste Mal wieder sehe in Europa, extrem viele Leute sagen immer so, boah, ich wollte das eigentlich auch machen, aber hab's dann halt irgendwie nicht gemacht. Und ich merke so, dass wirklich viele das gerne gemacht hätten und den Traum hatten, aber es hat sie dann was zurückgehalten, was auch immer das war. Vielleicht war das auch besser so, vielleicht also war das ein guter Grund. Aber ich glaube, den Schritt tatsächlich gemacht zu haben, das war wichtig. Und gleichzeitig, also ich bin nicht stolz auf Gigs, weil ich denke mir, Gigs sind halt Gigs. Ich würde nicht sagen, boah, ich bin stolz, dass ich mit so und so gespielt habe, weil das finde ich irgendwie weird. Weil ich denke mir, das ist ja dann, ist es irgendwie, irgendwie ist das falsch, ich weiß auch nicht genau wieso. Weil ich denke mal, dass die Tatsache, dass ich die Chance gehabt habe, das ist dann, so ist es halt. Aber ich glaube nicht, dass ich das hätte dran also ändern können. Es ist entweder was passiert oder es passiert halt nicht. Dann kommen wir wieder zurück zu Schicksal und Zufall und Glück. Ich bin stolz darauf, dass ich nie ein hinterfotziges Arschloch geworden bin. Davon gibt es viele in L.A. Da bin ich stolz drauf, dass ich irgendwie die Integrität bewahrt habe.
War die Versuchung da, das auch anders als im...
Für mich nicht, nee. Es gab viele Situationen, in denen ich was Schlechtes über Leute hätte sagen können. Aber ich fand die Versuchung nicht groß, das dann zu tun.
Lieber gar nichts.
Lieber, genau. Man lernt genau, wann man den Mund halten muss, entweder for your own benefit oder halt für andere Leute. Aber ich habe viele Leute gehört, die halt dann, also sobald es eine Chance gibt, irgendwie anders runtermachen, um sich dann entweder selbst halt bessere Chancen zu verschaffen oder einfach um sich besser zu finden oder sowas. Und ich weiß nicht, ob das, also erstens glaube ich, dass das kein gutes, es gibt ja kein gutes Karma.
Ja.
Glaubst du an Karma? Ja, so ein bisschen schon. Ich glaube, man kann schon irgendwie, wenn man Positivität versucht rauszubringen, dass man das auch zurückbekommt zu einer gewissen Menge.
Also bist du ein spiritueller Mensch?
Also auf jeden Fall spiritueller als religiöser. Aber ich würde jetzt nicht sagen, besonders spirituell nehmen. Aber ich glaube, es gibt schon so ein bisschen. Ich glaube, wenn man jetzt freundlich ist zu Leuten, ich glaube, dass man dann auch eher freundlich zurückbehandelt wird.
Es kostet ja vor allen Dingen nichts. Das ist ja das,
es kostet nichts.
Das ist ja das, was genau. Ich auch nie verstehe. Weil es kostet nichts, kein Arschloch zu sein.
Ja, genau. Es gibt auch diesen anderen Spruch, wenn du nicht identifizieren kannst, wer in der Gruppe, in der du dich gerade befindest, das Arschloch ist, dann bist es wahrscheinlich du. Das ist halt auch so ein, okay, alle hier sind voll nett. Und dann ist, ich bin das Arschloch. Scheiße. eine harte Realisation, die vielleicht manche Leute haben.
Es gibt aber auch den Spruch, zeig mir die 5 Leute, mit denen du dich umgibst, und dann weiß ich, wer du bist. Wer sind deine 5 Leute?
Ah, okay. Muss das geografisch Umgebung sein? Okay, sehr gut.
Mit denen du halt viel zu tun hast.
Ah ja. Gut, dann würde ich meinen Freund wahrscheinlich.
Das wäre, glaube ich, ganz gut.
Größte Schnittmenge da.
Ja.
Was
macht der?
Der ist Jazzgitarrist.
Ah.
Genau. Wir haben uns auch bei meinem Job kennengelernt. Bei der Arbeit kennengelernt. Das hört sich immer so arbeitermäßig an. Und dann ist er, ja, es war bei dem Konzert. Ah ja, okay. Und dann jetzt zur Zeit, also es ändert sich immer so ein bisschen, aber jetzt zur Zeit sind es 2 sehr gute Freundinnen von mir, die in L.A. sind. mit denen ich gerade sehr viel Kontakt habe. Das eine ist eine Pianistin, das andere eine Saxophonistin. Mhm. Und die sind beide wirklich einfach unglaublich gute Menschen und super Musiker. Und das finde ich cool. Und dann viel Kontakt. Es ist schwierig. Ich habe viel Kontakt mit extrem wenig Leuten. Also bevor ich meinen Freund kennengelernt habe, hatte ich, glaube ich, viel Kontakt mit niemandem. Das ist immer eher so sporadisch. Und also schon regelmäßig Kontakt natürlich, also, aber nicht jetzt irgendwie jeden Tag oder sowas.
Kannst du gut einsam sein?
Ja, ich glaube schon, ja. Es hat so ein bisschen ne, dieses beides Intro- und extrovertierte Ding, wo man, ich kann gut einsam sein, aber wenn ich dann von Leuten umgeben bin, finde ich das auch gut.
Findest du gut, ja.
Und dann irgendwann ist es genug und dann kann ich wieder sehr gut einsam sein.
Was würdest du rückblickend der jungen Juliane raten?
Ist eine schwierige Frage, weil also ich glaube, dass für mich wäre es, glaube ich, es wäre für mich schön gewesen, wenn ich mir früher mal überlegt hätte, dass ich vielleicht ein Privatleben will und nicht nur die ganze Zeit an Karriere denken. Das, glaube ich, wäre schön gewesen in L.A. zum Beispiel. Aber gleichzeitig weiß ich natürlich nicht, ob mir das dann irgendwas anderes verhindert hätte. Deswegen, und das vielleicht hätte mich das dann auch gestört. Also ich glaube, was ich mir raten würde, wäre eine bessere Balance zu haben zwischen irgendwie Musik und Spielen und Arbeit und dann auf der anderen Seite halt einfach irgendwas anderes machen. Das hat bis zur Pandemie gedauert, bis ich mit was anderem irgendwie so weit angefangen habe, dass das dann irgendwie in eine gute Balance geworden ist.
Was machst du, wenn du nicht spielst?
Meine Lieblings-Hobby-Beschäftigung ist Brazilian Jiu-Jitsu.
Ach, geil.
Finde ich auch. Ich finde es auch geil. Mir macht es extrem viel Spaß. Ich habe das direkt vor der Pandemie angefangen. Ich fand Kampfsport immer cool. Und habe auch verschiedene ausprobiert. So als Teenager habe ich gefochten. Und dann in L.A. irgendwann Kung-Fu angefangen. Aber da habe ich so beim Sparring gemerkt, dass so selbst mit irgendwie so einem Helm, wenn man halt mit so ganz leichter Intensität am Kopf getroffen wird, fühlt sich das halt super weird an, am Kiefer und Zähne und alles. Und ich so, okay, das ist vielleicht keine gute Idee. Ich hatte sogar so ein Gitter vorm Gesicht, also es konnte nicht an meine Lippen ran. Aber trotzdem war das irgendwie problematisch.
Ja, man wird so ein bisschen paranoid.
Ja, schon.
Ja.
Und dann denke ich so, oh, das fühlt sich jetzt aber komisch an hier. Oh, das ist aber nicht gut. Und dann habe ich mit der Sorte Kampfsport aufgehört und wollte dann etwas anderes finden. Und da gut, in meiner Welt war das ein BJJ-Hype. Ich weiß nicht, ob das überall so wahrgenommen wurde. Aber habe halt immer mehr darüber gehört und habe dann ein BJJ-Gym ausprobiert, was bei mir um die Ecke war. Und das war einfach total cool. Ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Der Sport gefällt mir extrem gut. Grappling nennt sich das, ne? Und man kann mit sehr, sehr hoher Intensität das trainieren und auch kämpfen und es bleibt trotzdem sehr sicher, vor allem wenn man einen guten Trainingspartner hat. Und das finde ich auch sehr interessant und es ist halt sehr, ich finde es ein sehr umfangreicher Sport, weil man, es ist ganz viel Cardio, es ist viel Kraft, es ist aber auch sehr viel Mobilität und Flexibilität und gleichzeitig ist es total mental, weil du halt die ganze Zeit dir erstens quasi eine Attacke und dann einen Counter dafür überlegen musst, und es bewegt sich halt alles die ganze Zeit. Es ist halt wie lebendes Schach, so wird es oft gerne bezeichnet, weil sich halt einfach oder so ein lebendes Puzzle, was sich die ganze Zeit weiter bewegt.
Klingt spannend.
Ist total spannend, ist ein super Sport, macht dann auch total gut fit. Und in den meisten Fällen haben die da eine sehr gute Community.
Ich habe, weil ich überlege, seit Jahren mal wieder Kampfsport zu machen, ich habe knapp 10 Jahre Judo gemacht.
Ah ja.
So, bis ich so 12, 13 war. Also ich habe sehr früh angefangen. Und jetzt so in der Pandemie habe ich mir dann überlegt, eigentlich wäre das wieder cool, sowas zu machen, aber im Moment weiß ich gar nicht mehr, wo ich das zeitlich jetzt gerade einbauen soll. Aber
das ist ja immer das Ding, ne? Man sagt immer, ich habe keine Zeit dafür.
Aber und am Ende, so.
Ja gut, vielleicht ist es bei dir tatsächlich so. Bei mir war es teilweise so einfach, dass ich mir keine Zeit für sowas nehmen wollte.
Das ist natürlich die andere Seite, aber jetzt ich habe mir mal aufgeschrieben, dann ist halt die Frage, was schmeißt du dafür raus? Also irgendwas musst du so. Und da ist
Kinder, jetzt, Frau.
Genau.
Ja.
So.
Kann
ich jetzt schlecht raus.
Beides leider keine Option. Nein.
Ja, deswegen, aber kommen noch viele.
Ja.
Also.
Ja. Aber da habe ich zum Beispiel eine sehr schöne Community irgendwie gefunden und habe gemerkt, so, es gibt auch Menschen, die ich cool finde außerhalb der Musik. Das war mir bis zu dem Zeitpunkt nicht klar. Ich dachte, die einzigen Leute, die ich eigentlich cool finde, sind alles Musiker. Also von daher ist das dann können auch alle meine Freunde nur Musiker sein. Mhm. Und dann war es halt so, es gibt auch andere coole Leute. Und das war so der erste Schritt. Und ich glaube, wenn ich das nicht gemacht hätte, hätte ich, als ich meinen Freund kennengelernt habe, überhaupt nicht die Option gesehen, Zeit auf eine Beziehung tatsächlich zu verwenden, vor allem eine Entfernungsbeziehung, weil ich einfach dachte, nee, das ist mir zu viel Zeitaufwand, die Zeit habe ich einfach gar nicht. Aber ich hatte dann schon so meine Zehen so reingetippt in die Möglichkeit, dass man auch unter Umständen eine Balance in seinem Leben finden kann und auch mal andere Sachen tun kann.
Aber es klingt ja trotzdem sehr stressig, also jetzt hier 4 Tage, dann bist du mal 5 Tage da, dann fliegst du wieder zurück, dann bist du wieder in Amerika. Schon noch schwierig irgendwie so, also so Balance zu halten.
Ja, ich finde es auch sehr schwierig. Also ich dachte, dass es sich irgendwie schneller so ein bisschen einpendeln würde. Und es pendelt sich so ein bisschen ein, was Routinen und sowas angeht. Weil irgendwann ist halt, man hat da keine Tagesroutine, aber halt eher so eine Monatsroutine, wo ich halt weiß, ich bin so und so lange weg und so lange nicht weg. Aber manchmal ist es halt so, jetzt habe ich dann irgendwie 4 Wochen nicht in dem gleichen, also ich habe nie, also für einen Monat lang nie länger als 1 Woche im gleichen Bett geschlafen oder sowas und keins von den Betten war mein Bett. Und das ist halt, finde ich, eigentlich nicht cool. Und also mich stresst diese ganze Lebenssituation auch und ich bin immer noch damit beschäftigt. Ich glaube, es ist es gibt so eine Learning Curve. Also ich glaube, ich kann noch irgendwie einen Weg finden, wie ich das verbessern kann, sodass es wirklich funktioniert. Weil jetzt gerade ist es geht irgendwie, aber ideal ist es nicht.
Wär für dich irgendwann eine Option, an eine Hochschule zu gehen und Professorin für Jazz-Bassposaune
zu sein? Ja.
Weil das wird ja so ein bisschen gesettelter dann.
Ja, das stimmt. Ich denke mir immer, wenn ich wirklich irgendwo setteln würde, dann könnte ich halt endlich einen Hund haben. Das wäre halt auch ein großer positiver Punkt, weil das würde ich dem Hund jetzt zurzeit nicht antun wollen, mein Leben. Ich glaube, so eine Hochschulstelle hilft da auf jeden Fall. Ich weiß nicht genau, ob die Menge an Jazz-Bassposaunen-Schülern jemals für ein gutes Einkommen sorgen kann, aber es würde sicherlich helfen. Ja, das schon. Also inzwischen, früher hat mir Unterrichten halt auch gar keinen Spaß gemacht und ich wollte es auch nicht tun. Und inzwischen macht es mir schon Spaß und vor allem auch so Workshops und sowas, so Jazz-Workshops. Ich finde das inzwischen, finde ich das eigentlich total geil und habe da total viel Spaß dran und finde es sehr, also so, dass dann die Leute so zu motivieren und ihnen Hinweise zu geben, wie sie das jetzt verbessern können und dann funktioniert es und dann sind sie glücklich und das sagt so, yeah, geil. Und jetzt habe ich irgendwelchen erwachsenen Hobby-Musikern gezeigt, wie sie irgendwie ihr Solo besser strukturieren können oder sowas. Und die finden es halt so schön, dass die das jetzt gelernt haben und ich finde es so schön, dass die das so schön finden. Und inzwischen macht mir das halt Spaß. Früher fand ich das irgendwie auch nicht cool. Also so Workshops und einfach so mit so einer Band für eine Woche arbeiten oder sowas, das finde ich eigentlich cool. Aber Hochschule ist, glaube ich, auch nett. Ich glaube, was wichtig ist halt, dass die Leute motiviert sind. Sonst ist, glaube ich, wirklich schwierig als Lehrer. Das da kannst du Fall, wahrscheinlich...
Aber da ist die Wahrscheinlichkeit in der Hochschule ja höher. Schon,
dass sie keine Motivation
haben? Nee, dass sie Motivation
haben. Genau, deswegen glaube ich, Hochschule ist auch okay.
Ja.
Aber wenn ich mir vorstelle, halt also ein Schullehrer, ich glaube, das ist echt hart. Genau, ich glaube, du hast einen harten Job.
Manchmal. Ja. Manche Schüler hören jetzt gerade zu, das weiß ich nämlich. Und deswegen darf ich jetzt nichts Falsches sagen.
Also so und so macht es immer zu.
Genau.
Nee, klar, aber ich glaube, es ist trotzdem schwieriger an der Schule, weil halt so viele andere Sachen gleichzeitig passieren. Und unabhängig jetzt von dem einzelnen Schüler und was deren eigene Motivation ist, aber halt einfach, da läuft so viel zur gleichen Zeit und dann auch noch Pubertät.
Das ist das. Das ist ja meistens eigentlich, auch wenn es mich nervt, weiß ich, die können jetzt gerade nichts dafür, weil einfach... völlig Gaga im Kopf ist und einfach andere Themen wichtiger sind.
Ja, genau.
So. Und halt dann kommt der Musiklehrer an und meint, der muss jetzt auch noch irgendwie...
Genau. Mein Freund sagt immer, die in der Pubertät, die haben dann das, ich versuche es vom Englischen zu übersetzen, so dass es nicht zu seltsam klingt, aber es ist geschlossen für Umbauten. Wie so bei so einer Baustelle.
Ja. Das trifft es ganz gut.
Ja, genau.
Wir kommen so langsam, aber sicher Richtung Schluss. Ich weiß nicht, wie viele Interviews du schon in deinem Leben geführt hast, aber Gibt es irgendwas, was du noch nie gefragt wurdest, und aber so gerne mal drüber gesprochen hättest? Und dir denkst, boah, heute schon wieder nicht. Weil das wäre jetzt die Chance.
Was ich interessant finde, ist, wie sich vor allem freischaffende Musiker ihre späteren Musikerjahre im Beruf vorstellen. Mhm. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand große, schwere Instrumente spielt, haben die dann vor, weil, ne, also viele Musiker spielen ja ziemlich lange, auch länger als jetzt 65 oder 67 oder sowas. Wie stellen die sich denn vor, dass die mit 70 immer noch die ganzen Instrumente zu den Gigs schleppen und einen Notenständer und einen Instrumentenständer und vielleicht noch Noten und dann was auch immer? Ich frage mich immer, wie stellen sich andere Leute das vor?
Wie stellst du dir das vor?
Ich habe Schwierigkeiten, mir das vorzustellen. Deswegen bin ich auch interessiert dran. Weißt du, wenn ich mir vorstelle, bin ich dann so mit 70, ich habe jetzt schon so viel Rückenschmerzen, wenn ich dann mit 70 irgendwie so was besonders, vielleicht noch eine Tuba und dann noch so eine Dämpfertasche mit mir rumschleppe, so von der Straßenbahn in den Jazzclub. Also, boah.
Ich nehme die Frage mal mit und beim nächsten Großblech frage ich mal.
Wie stellen die sich ihren Musikeralltag vor, wenn sie Rentenalter sind?
Okay.
Oder planen sie halt quasi noch so ein bisschen, manche Leute fangen dann ja an, zum Beispiel mehr zu schreiben oder mehr zu unterrichten auch oder mehr irgendwas, so ein bisschen so eine was anderes noch dazu zu nehmen, um dann das halt nicht mehr so viel machen zu müssen.
Du schreibst ja auch.
Ich schreibe auch, ja. Aber ich schreibe eigentlich relativ regelmäßig, aber es passiert dann halt nie was damit. Ich schreibe also halt eigentlich dann, glaube ich, weil ich das gerne, ich möchte das gerne spielen und ich muss das irgendwie rauskriegen, aber am Ende mache ich nichts damit. Aber das ist jetzt ja, was Europa für mich tun soll.
Okay. Ja.
Europa, mach es. Genau.
Also vielleicht hört hier gerade jemand zu, der sich denkt, geil, ich will schon immer mal eine Bassposaunistin, Tubistin mit Pedals sehen.
Ja, genau. Das ist halt, was am Ende brauchst. Du brauchst einfach nur ein Datum. Ohne eine Deadline passiert ja nichts.
Ja.
Irgendjemand muss sich anrufen und sagen, so, hey, hier bei uns im Club kannst du spielen mit deinem elektrischen Tuba-Trio und dann kann ich endlich loslegen.
Hier, alte Oper, die haben doch jetzt in 2 Wochen großes...
ich glaube, 2 Wochen, so schnell schaffe ich es nicht, das zusammenzukriegen, aber...
großes Event.
Ah.
1 Woche lang. Nennt sich Fratopia. Also, wenn die Hörer das hören, ist schon rum. Aber Konzept finde ich ganz geil. Das Haus ist offen, das kostet nichts.
Aha.
Und ab 3 bis 11 läuft, glaube ich, von Dienstag bis Samstag die unterschiedlichsten Ensembles.
Krass.
Also von neuer Musik über, ich glaube, tatsächlich auch Jazz und Klassik, so immer so 1/2 Stunde.
Wow. Und wer bezahlt das?
Frag die alte Oper.
Ja, frage ich die alte Oper. Weil das Problem ist ja, ich würde meine Musik ja gratis spielen, aber die Musiker, die ich dann dabei haben will, denen muss ich natürlich Geld geben. Und je mehr wir das machen, desto schwieriger wird das ja finanziell.
Also mit Sicherheit kriegen die alle da Geld. Das macht ja keiner umsonst.
Gut, also es sind auch hier, es ist tatsächlich richtig, also richtige Bands, die da spielen.
Ja, ja, ja. Das ist jetzt, ist jetzt nichts mit Laien. Da kommen jetzt wirklich namhafte Künstler.
Ah, echt?
Ja, ja.
Okay, krass.
Also wir reden jetzt wirklich von Künstlern, die auch teilweise dann abends im Saal ein großes Konzert geben. Also es ist,
Ah, krasses Konzept. Ja, das muss ich auschecken.
Mach das mal.
Ja.
So.
Ja.
Vielleicht buchen die dich für nächstes Jahr, dann hast du 1 Jahr Zeit, dein Trio zu gründen. Yes. Und dann stehe ich da und jubel.
Ja, genau.
Weil ich weiß, dass wir es hier
fundiert haben.
Und visualisiert haben.
Genau, sehr gut. Ja, man muss das visualisieren.
Ja.
Sonst geht gar nichts.
Geht gar nichts. Das ist ja so ein amerikanisches Ding, glaube ich, so das Gefühl.
Ja, ich glaube auch. Aber ich habe auch eine Freundin von mir, die kann nichts visualisieren. Die hat, es gibt ja diese Krankheit, dass du dir etwas nicht visuell vorstellen kannst. Also echt? Wenn du zum Beispiel ein Buch liest und da wird ein Strand beschrieben, dann formt sich das Bild von dem Strand nicht in deinem Kopf.
Oh.
Total krass. Das kann man sich nicht vorstellen, wenn man die Fähigkeit besitzt. Das heißt, ich weiß nicht, wie das für sie dann aussehen würde,
falls ihr versucht, doof,
etwas zu visualisieren für ihre Zukunft.
Das ist ja dann richtig doof.
Ja, es tut mir echt leid für sie.
Ja. Gibt es eine lustige Anekdote in deinem reichhaltigen Leben?
Anekdotenforum.
Wo du sagst, die will ich schon immer mal loswerden, weil die so unfassbar entweder weird oder lustig oder irgendwas ist.
Eine der witzigsten Situationen, die ich in der Big Band Probe jemals mitgemacht habe, war... Das war einer von diesen so mittelguten Big Bands in L.A. da waren zwei Saxophonisten drin, die auch in der Clayton Hamilton Band spielen. Mhm. Und die kennen sich seit, ich glaube, 40 Jahren oder sowas. Und die haben auf einmal, wir haben ein Stück gespielt und das war das Feature für einen von denen. Mhm. Und hat auf einmal der andere, dessen Solo, einfach gespielt. Und alle waren halt total geschockt. Alle haben es gemerkt. Alle wissen so, okay, scheiße, was ist jetzt passiert? Und dann war das Stück, oder dann haben sie sofort, die haben schon so Beef angefangen während des Stückes eigentlich, hat man schon gemerkt. Der war sauer. Und dann haben wir irgendwie, Pete Myers hieß der Bandleader, und der hat dann das abgebrochen und so, hey, so ein bisschen sprachlos, so, was soll ich jetzt machen? Wie kann ich das jetzt navigieren, diese Situation? Und dann haben die einfach so ein bisschen so diskutiert und dann sind sie aufgestanden und haben den Raum verlassen. Und die sind beide, das muss man dazu sagen, die sind beide beinahe 80 gewesen zu dem Zeitpunkt. Und haben halt einfach tatsächlich das dann draußen vor der Tür geregelt, haben das ausdiskutiert und kamen dann wieder rein. Und dann war alles okay. Aber es war halt quasi zwei 80-jährige Musiker, die sich seit 40 Jahren kennen. Der eine hat dem anderen das Solo gestohlen, weil der andere vermutlich am Vorabend ihm irgendein Solo gestohlen hat. Und die sind dann rausgegangen und haben das vor der Tür geregelt. Wie so richtige altmodische Jungs quasi. Also ich hoffe, dass sie sich nicht geschlagen haben. Aber
das wäre nämlich jetzt die nächste Frage gewesen. Wirklich, wirklich geprügelt?
Also ich hoffe es nicht. Also gut, bei 80-Jährigen sie waren beide davor schon nicht so fit, von daher, wer weiß es. Ne? Aber genau, danach war es dann okay. Dann habe ich den einen danach gefragt, wie ist es, was war denn jetzt los? Ja. Und er meinte nur, ja, wenn man sich so lange kennt wie wir beide, dann muss man einfach akzeptieren, dass man ab und zu auch mal kämpft miteinander. Und so, okay, cool. Aber das war absolut das Seltsamste, was mir jemals in der Probe passiert ist.
Ja. Am Auftritt hätte ich es viel lustiger gefunden.
Ja, ich glaube, dafür sind sie dann doch zu professionell.
Kann man nur hoffen. Wir kommen jetzt zum Schluss. Mhm. Was lernst du gerade, was du noch nicht kannst?
Entspannen. Tatsächlich körperlich entspannen. Ich bin gerade sehr viel damit beschäftigt, bestimmte Muskeln zu entspannen, weil die mir Rückenschmerzen geben. Ich bin damit beschäftigt, mich zu Hause mehr zu entspannen, weil ich merke, dass ich das überhaupt gar nicht kann. Und versuche einfach, ich versuche tatsächlich so ein bisschen entspannen zu lernen, also auch physisch.
Okay.
Ja.
Mit welchem Star würdest du gern mal spielen? Darf auch tot sein, tot oder lebendig?
Ich würde eigentlich gerne mit Stevie Wonder spielen, hätte gerne mit Prince gespielt. Ansonsten immer noch John Williams, natürlich.
Und Randy Newman.
Ja. Ansonsten habe ich so dieses ganze Star-Ding, ist es mir nicht mehr wichtig, mhm, weil ich mit so vielen riesigen Stars gespielt habe. Also auch bei manchen Sachen, wo einfach die dann laufenweise durchkommen und dann irgendwann, also es ist halt auch absurd, wie viel man dann mal gespielt hat. Mhm. Und dann, also so dieses Ding, so ich will jetzt noch mehr Namen auf mein Resume schreiben, das ist irgendwie vorbei. Ist mir egal. Ich habe das auch schon, ich habe, glaube ich, auf meiner Website auch schon irgendwie seit 2 Jahren nicht mehr erneuert oder so. Müsste gut, ich wahrscheinlich mal machen.
Da stehen aber halt auch große Namen. Also ob da jetzt noch einer mehr oder weniger draufsteht, ist ja jetzt
das Problem. Aber genau, das ist halt der Punkt. Ob da jetzt noch einer mehr oder weniger draufsteht, ist halt auch egal. Und mit denen ich gespielt habe, hatte ich sehr tolle Erlebnisse und auch mal nicht so tolle Erlebnisse. Von daher habe ich da, glaube ich, eine gute Bandbreite mitgemacht. Hm. Das, was ich eigentlich jetzt gerne machen würde, sind mehr eigene Sachen, wo ich halt irgendwie mich selbst mehr einbringen kann.
Mhm. Ja. Wenn du die Geschichte deines Lebens lesen könntest, würdest du die letzte Seite lesen?
Stellst du das bei jedem Podcast am Ende?
Nee. Okay. Nur bei Menschen, wo ich das Gefühl habe, die resonieren auf die Frage.
Es ist schwierig. Ich weiß nicht. Keine Ahnung, müsste ich entscheiden, wenn ich dann vor der Situation stehe. Weil es gibt so gute Argumente für beides.
Okay. Du solltest dir eine Frage überlegen.
Ja.
Jetzt ist die Frage für dich. Die ist relativ frisch, weil die ist vom Interview gestern.
Ah, okay.
Welches Konzertformat du gerne mal machen würdest, um vielleicht mal typische Klischees zu brechen?
Also einmal mein elektrisches Tuba-Trio, natürlich.
Ja, das ist ja von Haus aus schon gebrochen.
Genau. Aber du meinst ein bestehendes Format und das dann aber quasi neu
zum Beispiel, ja.
gemacht.
Also das ist nicht immer nur, okay, Stück, Applaus, Stück, Applaus, Stück, Applaus, Pause. Also wie ein klassisches Konzert ist.
Ah, also nicht, ich dachte, du meinst irgendwie Format quasi so Richtung Klangkörper, also Band.
Ach so.
Bandsache. Ah, okay, okay. Das ist aber interessant.
Ah. Ich weiß nicht, was die Amis da so auf Lager haben.
Also ich hab letztens irgendwann, was war das? Das war auch in so ein, es war nicht so ein, es war kein Miles Davis, Gil Evans Projekt, es war, aber es erinnert mich daran, vielleicht war es was, keine Ahnung, vielleicht war es was Ähnliches. Mhm. Und das war in so einem, Techno-Dome, wo während, also alle haben irgendwie auf Kissen gesessen und während des gesamten Konzerts waren so Drogentrip-Projektionen an der ganzen, an der Decke. Das war schon, also ein neues Konzept irgendwie für so ein Konzert, glaube ich. Es haben wahrscheinlich auch die meisten Leute da irgendwelche Drogen genommen gehabt.
Okay.
Würde ich jetzt mal von ausgehen. Vielleicht könnte man mal so ein, weißt du, diese Silent Concerts, wo alle Kopfhörer tragen, vielleicht könnte man das mal mit einer Liveband machen stattdessen. Dass vielleicht die Liveband in einem anderen Raum ist, man sieht die, aber man hat die Kopfhörer auf und dann kann man immer noch,
geil.
Kann man sich halt die ganze Zeit bewegen. Vielleicht ist das mal interessant. Also Silent Concert, Live, Jazz, Big Band.
Okay.
Oder so.
Was ist deine Frage?
Meine Frage, ich dachte, dass das von vorhin gewesen wäre mit dem, wie sieht man sich im Rentenalter?
Ach so.
Aber ich kann mir da doch noch was Neues überlegen.
Nee, ich kann die ja auch nehmen. Das ist alles gut.
Ah, vielleicht die.
Ja, dann nehme ich die. Welches Buch bzw. welchen Film sollte man mal gelesen oder geschaut haben?
Ich habe dieses Jahr ein extrem gutes Buch gelesen. Gehört als Hörbuch. Das war wirklich, also es hat mich irgendwie, ich glaube, es hat mich als Mensch verändert. Das hieß A Little Life. Wie heißt denn die Autorin?
Ist das ein Roman?
Das ist ein Roman.
Little Life, okay.
A Little Life, auch so ein Schinken.
Mhm.
Aber es ist
also so gar nicht eine, so little.
Nee, ist gar nicht so little. Und das ist einfach eine sehr tragische Geschichte eigentlich. Mhm. Und es geht um so vier Freunde, die halt älter werden quasi und sich immer mehr von deren Lebensgeschichte zeigt und sowas alles.
Und warum hat es sich verändert?
Weil es einfach so mitreißend ist, diese Geschichte. Und halt auch einfach sehr gut erzählt. Hat so geschrieben, dass man das mitfühlen kann. Und es ist einfach teilweise so hart. Wollte ich einfach nicht mehr weiterhören, weil ich es irgendwie nicht ertragen konnte, wie hart es war. Und das, ich glaube, dass das dann doch sich anzuhören und das einfach dann mitzunehmen, obwohl es ist halt nur irgendwie im Buch, die Geschichte hat nichts mit einem selbst zu tun und trotzdem,
ja, wenn es gut ist,
genau, es macht dann schon was mit einem. Film.
Darfst du natürlich auch einen nennen, wo du drauf gespielt hast?
Bob's Burgers.
Ja, der ist sowieso gesetzt. Kann man den eigentlich irgendwo spielen?
Da habe ich den, ich glaube schon, da habe ich ein Euphonium-Solo drin, muss man bemerken, ja. Da war ich auch sehr gestresst in der Situation. Aber ging gut. Schnell noch ein Euphonium gekauft am Vortag.
Ehrlich?
Läuft. Ja. Also ich, ja, musste halt. Das war halt
das
sehr.
Heißt, aber das heißt, wenn du dahin campst und hast keins, was passiert dann?
Also in dem Fall war
ja. Du kannst ja nicht mal alles mitschleppen.
Oder? Nee, genau. Also ein Euphonium ist in dem. Wenn man als Posaunist zu so einer Session geht, musst du immer als Tenorposaunist auch eine Bassposaune mitbringen und als Bassposaunist auch eine Tenorposaune mitbringen.
Okay, das ist noch übersichtlich?
Das ist noch übersichtlich. Wenn es für den Bassposaunisten, die Bassposaunistin ein Tuba-Double gibt, dann wird das angemerkt.
Mhm.
Und wenn es eine Erfindung gibt, wird es auch angemerkt.
Okay.
Und mir hat der das in dem Fall orchestriert hat, halt zwei Tage vorher eine Nachricht geschrieben, so, hey, spielst du eigentlich auch Erfindung?
Jetzt schon.
Und ich hatte lange Zeit eins und habe da auch ab und zu drauf gespielt und so und habe halt nicht super viel drauf gespielt. Mhm. Hatte das aber zu dem Zeitpunkt nicht mehr. Und man hat ja.
Aber ist ja schon auch anders irgendwie, oder? Das ist ja auch
eine Klangvorstellung. Wenn du zu dem Zeitpunkt regelmäßig Tenorposaune spielst, also das Mundstück ist das gleiche, was die meisten Leute benutzen, vor allem wenn sie halt doublen und durch Tuba funktioniert es dann mit den Fingern.
Das bricht jetzt jedem Euphonisten wahrscheinlich das Herz.
Na gut, ich bin jetzt kein Star-Euphonist, das muss man schon dazu sagen. Also ich habe das, es war ein kurzes Solo, ich weiß noch nicht, ob ich das am Ende dann ob das nicht noch mit irgendwem anders zusammen ist oder sowas, aber in der Situation, in dem Studio, war das dann nur ich. Ich glaube, wir waren komplett Blech und Holz an dem Tag.
Ich schau mal den Film an.
Ja, ja.
Ich schreibe dir auch, wenn ich es gemacht
habe. Ansonsten, mein Lieblingsfilm ist Lost in Translation. Ist auch eine gute Metapher für mein Leben.
Okay. Welche Aufnahmen sollte man sich mal anhören?
Ja gut, jetzt gerade aktuell würde ich sagen, alles, was mit Miles Davis und Gil Evans zu tun hat. Was besonders mäßig würde ich sagen, das Brecker Brothers Projekt vom Metropolorchester, weil da Martin van den Berg vor allem in, ich glaube, es ist Night Flight, eine unfassbar geile Basslinie spielt, die dazu geführt hat, dass ich von dem Unterricht haben wollte und dann das Konservatorium dazu gezwungen habe. Ansonsten für Jazz Bass-Posaune Bill Reichenbach.
Der sagt mir nichts.
Bill Reichenbach sagt nichts. Ah, schade, der ist der absolut geilste Jazz-Spieler für Bass-Posaune quasi. Einfach total musikalisch, kann alles spielen, auch auf der Bass-Trompete. Fantastisch.
Abschließend deine privaten Wünsche und Wünsche für die Bläser und Blasmusikerszene.
Schwierig. In Deutschland habe ich ehrlich gesagt so ein bisschen den Anschluss nicht gehabt für lange und bin jetzt gerade wieder so am Leute wieder treffen. Ich weiß nicht genau, wie die Szene eigentlich hier gerade so drauf ist. Und die Leute, die ich bisher getroffen habe, die waren eigentlich alle sehr nett. Gut. Vielleicht, also gerade war ich in diesem, oh, ich muss meine Stütze fixen und entspannen, gleichzeitig Ding bin. Vielleicht wäre es gut, wenn Leute einfach offen über ihre Probleme reden. Das ist aber auch, glaube ich, gut allgemein im Leben.
Gibt es ein paar Folgen, wo es welche gemacht haben.
Ah ja. Ich glaube, das ist halt wichtig, weil ich glaube, es gibt viele Leute, die irgendwelche Probleme haben, die fühlen sich dann sehr allein und sehr ausgeschlossen und isoliert, weil man will das natürlich auch niemandem erzählen. Ich hatte auch mal überlegt, nämlich ich habe mit vielen Leuten geredet, die irgendwann mal irgendwelche medizinischen Probleme hatten und deswegen dann beinahe gestoppt hätten und dann doch wieder weitergemacht haben. Und habe die sogar, hat so Pre-Interviews gemacht und wollte einen Podcast draus machen und habe mich dann technisch, ich wollte die gerne persönlich besuchen und das hat dann einfach nicht geklappt, weil die alle zu weit weg waren. Aber ich glaube, solche Geschichten von Leuten, das ist immer gut zu hören.
Deswegen finde ich das schön, wenn das hier Menschen machen, weil der Rahmen ist da. Ja. Manche trauen sich, trauen sich nur dann, wenn das Mikro aus ist.
Ah ja, ja, ich erzähle einfach generell etwas zu viel.
Nö, ich finde ich nicht. Deine privaten Wünsche?
Meine privaten Wünsche? Für mich persönlich,
ja,
privat?
Ja, oh. Darfst du dir mal was wünschen?
Ich wünsche mir, dass ich mir weniger Gedanken mache, generell. Das wär privat, glaube ich, hilfreich für mich. Und ich glaube, das würde auch den Umgang mit mir für alle anderen einfacher machen. Von daher ist das auch... Das
ist total spannend. Ich habe jetzt ungefähr 200 neue Fragen. Ich glaube, wir müssen uns irgendwann nochmal treffen. Also wirklich, ich habe gerade...
Wow, du bist ja ein guter Interviewer, dass dir ständig dann noch neue Fragen einfallen.
Bin einfach nur interessiert an Menschen.
Ja, das ist gut. Das ist aber eine gute Qualität für jemanden, der Interview führt.
Juliane, vielen lieben Dank für das unfassbar sympathische und lange Gespräch. Wirklich. Nein, ich meine das völlig ernst. Wie gut ist das?
Ja, kein Ding. Vor mich freut mich auch.
Doch.
Ich merke mal, mein Hals wird immer trocken, weil ich nicht gewohnt bin, so viel zu reden.
Ja, dann brechen wir jetzt ab und trinken was.
Wir trinken was.
Genau.
Sehr gut.
Vielen Dank.
Ja, gern geschehen. Danke, dass du mich hattest. Thank you for having me. Danke, dass ich hier sein durfte. Schluss.
Das war Juliane Gralle. Vielen lieben Dank, dass ihr bis hierhin gehört habt. Mich würde natürlich jetzt euren Eindruck, eure Meinung zu diesem Gespräch interessieren. Ich fand's super spannend, mal hinter die Kulissen von Filmmusikaufnahmen von Hollywood zu schauen. Ich bin leidenschaftlicher Filmfan und natürlich Filmmusikfan und dann ist es selbstverständlich, dass so ein Thema bei mir ganz, ganz viele Türen und Tore weit macht und ich ganz viele Fragen habe und wir haben uns schon darauf verständigt, dass das nicht das letzte Mal war, dass wir gesprochen haben. Schreibt mir gern eure Meinung dazu. Habe ich vielleicht irgendein Thema liegen lassen? Hättet ihr gerne noch die ein oder andere Frage gehabt? Dann schreibt mir gerne unter blasmusikpodcast@gmx.de oder auf Instagram. Ich würde euch auch gerne einladen,
euch für das neue Kurzformat auf einen Kaffee mit zu bewerben. Dort spreche ich mit dem jeweiligen Gast über ein Thema. Das kann ein Musikverein sein, der eine spannende Idee vorstellt oder sogar ein Problem hat und das Problem mit ganz vielen von euch teilen möchte, um Hilfe zu suchen. Das kann eine Band, ein Orchester sein, das eine CD produziert hat, mit mir darüber reden will. Das kann auch einfach ein netter Zuhörer sein, der mal sagt, ja, ich möchte mal mit dir eine halbe Stunde plaudern. Meldet euch gern auch unter blasmusikpodcast@gmx.de und dann freue ich mich, euch hier begrüßen zu dürfen. Ich möchte mich bedanken für den Schnitt bei Leander Machern, für die Musik bei Dirk Mattes, bei Buffet Grampor, für den Support. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Einen schönen Tag, eine gute Nacht. Bis dann, euer Andi.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.